Stopp. Erdgeschoss.
Ja, herzlich willkommen zum IT-Keller Nummer 12. Voll dem Klärholz.
Geht schon schief.
Jubiläum, oder?
Ja.
Ja. Ein Jahr.
Ja.
Hurray!
Hurray!
Hurray! Ist es wirklich schon ein Jahr?
Naja, ja, also mit Nullnummer eigentlich, ja, also es ist ziemlich genau, es ist vor einem Jahr haben wir zum ersten Mal.
Wer so. Hätte sich das gedacht?
Ja, so, das obligatorische. Ich kann das nicht.
Obwohl, das hat Jingle
geklungen. Auch nie.
Oh, Uli kann's.
Naja,
mehr oder weniger. Ja.
Wer ist heute alle da?
Ja, verdammt. Ja, ich bin heute ein bisschen verwirrt. Bernhard.
Hallo.
Thomas.
Hallo.
Ulrich.
Hallo.
Ja. Und meiner einer.
Machst du das immer alphabetisch?
Ja.
Wirklich?
Ja, das ist das Fairste. Das
ist mir gerade aufgefallen, ja. Ja,
für dich, aber ja, das ist eh.
Ja, das nächste Mal rückwärts dann.
Zum Wohl. Dann sagen wir zum Wohl.
Zum Wohl. Zum Wohl.
Auf ein weiteres Jahr.
Ja, ja, genau. ich fange gleich einmal mit den richtigen Stellungen an vom letzten Mal. Der Bernhard hat natürlich vollkommen recht gehabt. Dodo gibt's nicht mehr.
Nein, Dodo, also ich habe es ja, darf ich da einhaken?
Ja,
ja?
Bitte.
Ich habe es ja nachhören müssen, weil ich leider Gottes keine Zeit hatte, es live zu hören oder hier zu sein. Und beim Dodo hat es mich wirklich ausgehängt. Also der ist ja wirklich schon lang ausgestorben.
Ja, ja. 16. Ja, der gab es auf Mauritius und so.
Genau,
das und ich habe das total mit Neuseeland und Kiwi verwechselt.
Ah ja.
Mm.
Ja. Also die Kiwis sind ja eigentlich ziemlich kleine Vögel, auch nur bodenlaufend
und nicht
flugfähig und haben aber so einen langen, dünnen Schnabel.
Genau.
Und der Dodo war ja so wirklich was Entenartiges, aber halt riesig, ja,
mit einem großen
Schnabel.
Es gibt aber auf Neuseeland noch ein anderes Viech, das auch so Dodo-ähnlich ist und das ist im Aussterben begriffen. Also sprich, das stirbt demnächst einmal aus.
Wirklich?
Schlagt es mir tot, ich weiß nicht, wie das Viech heißt, aber es ist auch so, hat auch einen großen, fetten Schnabel, ist im Gegensatz, der Dodo ist eigentlich weiß, wenn man wenn man es ganz genau betrachtet.
Das ist nicht das Schnabeltier.
Das ist nicht das Schnabeltier, also hat nur zwei Haxen, ne? Also nichts für die Chinesen zum Essen.
Okay, also doch, das geht schon, das ist ja
Tisch.
Genau. Ich glaube, also das ist jetzt nur Halbwissen, das habe ich nicht nachgeschlagen, aber ich glaube, der Dodo ist wirklich irgendeiner invasiven Spezies zum Opfer gefallen, irgendwas wie Ratten oder sonst was.
Ich habe keine Ahnung, also so genau habe ich mich nicht irgendwie informiert.
Okay.
Ich wollte es nur richtig stellen.
Egal, ne? Dodo ist tot.
Genau.
Leider.
Genau.
Leider.
Ja.
Der IT-Keller beginnt mit einer ausgestorbenen Tierart, das ist auch...
Naja. Ich meine, es tut mir echt leid, dass ich da irgendwie einen Scheiß erzählt habe. Wo wollte ich jetzt hin? Ja, Dodo. Und?
Kakapo heißt der andere, der im Aussteigen.
Wie heißt der?
Kakapo.
Und den gibt es auf Neuseeland,
Kakapo? Oder? Den gibt es auf Kakapo.
Kakapo?
So wie Kakapo. Okay. Hey, der hat ziemlich bescheuerter Name im Deutschen.
Kakapo. Das ist schlechtes Marketing.
Genau. Und der schaut so eulenmäßig aus und das ist so ein hübsches Dingsbums.
Ich glaube auch
nicht, dass der fliegen kann.
So ein Mittelding zwischen Eule und Papagei.
Genau, ja.
Camouflagefarben.
Ah ja, wirklich.
Eulenpapagei.
Der ist aber echt schief gegangen.
Mhm. Entschuldigung.
Nicht hübsch, oder was?
Richtigstellungen im Bio-Podcast.
Bio-Podcast.
Nein, es ging ja um Dodo Case, diese Firma aus San Francisco, wo ich eine wunderschöne Handyhülle bestellt habe.
Die ist wirklich schön.
Die ist wirklich schön.
Ja. Aus Dodo-Fell.
Aus Dodo-Fell.
Nein, Kakapo.
Na Kakapo.
Und hurra, ich habe eine Google Cardboard bekommen. Oder ein Google Cardboard. Ja, na, ich werde es jetzt nicht ausprobieren, weil sonst wird mir gleich schlecht.
Ich würde das gerne ausprobieren.
Mach ich.
Ich bin da auch komplett resistent.
Wirklich?
Ja, ja.
Also ich hab's ja dann, also das Zusammenbauen war ja schon mal lustig. Ja. Und war aber im Großen und Ganzen sehr okay. Also es hat eigentlich funktioniert, kann man so sagen. Das Lustige ist dieser Schalter.
Auf der Seite,
das ist ein Magnetschalter. Es gibt auf der Seite einen Magnetschalter. Das ist, du hast quasi einen Magneten mit einem, der biegt irgendwie innen drin. Mhm. Und außen hast du dann quasi nur ein Ringerl.
So eine Art Beilagscheibe
ist genau, das, so eine Art Beilagscheibe. Und das funktioniert über das Magnetometer vom Handy. Also das Handy bekommt diese Magnetfeld-Irgendwas-Veränderung mit.
Der Kompass spielt verrückt einfach.
Wahrscheinlich. Und damit kannst du einen Klick auslösen.
Ah, indem ich das auf der Seite hier bewege?
Genau, indem du einfach runterziehst und wieder loslässt. Mhm, damit, okay. Damit kannst du einen Klick auslösen. Und
das geht wirklich so quasi über den Kompass vom Handy?
Es steht quasi. Magnetometer. Ich nehme mal an, dass es der Kompass ist.
Mhm. Ja.
So, ich muss jetzt nur schauen, weil ich habe da noch diesen komischen
Was kostet dieses Cardboard?
15 oder was?
Ist 19 das? Dollar ja, oder sowas.
15 Euro.
So. Ja, 15 Euro.
Das sind 14 Euro zu viel. Das ist ein Stück Karton.
Naja, das sind halt die
Linsen auch dabei. Da ist ein NFC-Tag, da sind die Linsen dabei.
Ich habe da noch diesen blöden NFC-Tag gekauft, den kann man sich echt sparen, weil der startet in Wahrheit nur die App von Dodo Case nämlich. Mhm. Also die haben so eine eigene App gebastelt, wo du dann halt auswählen kannst, welche Apps es gibt und die kannst dann eben nachträglich installieren. Oder wenn sie installiert sind, starten. Ja. So.
Warte. Aber es ist lustig mit dem Teil.
Es ist total lustig.
Ja? Es ist wirklich dazu sagen.
Wirklich lustig. Ich muss mich
der Magnetschalter ist in dem Sinn beinahe Hardschalter, muss man sagen. Also man muss ihn relativ beherzt und quick ziehen, damit es wirklich greift. Ne? Aber sonst also ist es Spaß. Ja. Also sehr schnell ziehen. Ja.
Thomas, gib mal kurz her. Ich starte jetzt mal die tolle und
die Achterbahnfahrt oder so, da kann man wirklich viel schauen. Aber mich persönlich mehr beeindruckt hat bei dem ganzen Teil, war einfach das Google Earth. Ganz einfach. Du machst dann mit einmal ziehen an dem Schalter, machen wir es anders. Von Anfang an. Du wirst, ich glaube, nach New York gesetzt. Ich bin mir aber nicht zu 100%ig sicher.
Nein, es gibt manchmal auch,
oder was, bist
irgendwo im Gebirge unterwegs.
Also aha, ist verschieden.
Das ist, glaube ich, verschieden. Ja.
Okay, dann habe ich zumindest New York und Chicago gehabt.
Ja, ne? Das kann durchaus sein, ja.
Und mit einem kurzen Zug auf dem Schalter fahrt das Ganze an. Du kannst einen Flug starten. Ne?
Okay.
Und in die entsprechende Richtung, wo du deinen Kopf hinhaltest, fliegt er halt. Ne? Und das ist schon sehr cool.
Also das Gyroskop ist schon dabei auch. Also
Genau. Das funktioniert super. Okay. Das funktioniert wirklich gut. Also überraschend gut. Ne?
Okay.
Weil ich mir erwartet, dass das ein bisschen Hardshot werden zu sein, aber das ist überraschend gut.
Um das kurz zu dokumentieren, jetzt ist gerade ein, was für ein Handy hast du?
Ein Nexus 5.
Ein Nexus 5 in das Google Cardboard eingelegt worden und
der Thomas schaut schon,
wow.
Er beginnt zu grinsen.
Also du hast jetzt ein Menü und kannst irgendwie auswählen. Ja? Nimm mal dieses Windy Day oder wie das heißt.
Ja, ich fahre gerade durch, ist das Paris?
Ach so.
Ja, okay. Ist schon in Google.
Okay. Also das, ja. Also ich kann da auch wirklich...
Und wenn du wieder stehen bleiben willst, ziehst du den Schalter nochmal, ne?
Genau.
Man hört sogar das Klacken davon.
Aber es erinnert schon ein bisschen an die, wie haben die Dinger geheißen?
Es ist so dieses also Kaleidoskop-mäßige oder diese komischen Fotos,
die du durchschaust. Genau. Ja.
Also ich finde, das funktioniert wirklich sehr gut. Es ist halt ziemlich verzerrt, also die Perspektive stimmt überhaupt nicht.
Ja, das ist
dieses... Aber es ist...
Schau da, Home ist, wenn du es abnimmst und dann hochkant stellst. Also musst du das wirklich runternehmen, hochkant stellen. Andere Richtung, glaube ich.
Und jetzt klickt. Ah ja, ich bin schon
draußen. Und da geht er wieder zurück.
Genau.
Und jetzt nehme ich was?
Das Windy Day oder wie das heißt.
Schaut sehr skurril aus.
Windy Day. Ich komme mir ziemlich blöd vor.
Ja, warte, dann mache ich ein Foto.
Wow.
Und das ist wirklich also, cool. Du kannst halt rauf und runter schauen. In Wahrheit müsstest du dich jetzt wahrscheinlich auch drehen, weil irgendwo kommt dann eine Maus daher.
Also ich muss jetzt mal sagen, um es ein bisschen zu beschreiben, das reagiert wirklich erstaunlich schnell.
Ja.
Also die Animation hatscht fast überhaupt nicht.
Jetzt hört man sogar den Ton, glaube ich, ein bisschen.
Ja, ja. Da spielt irgendeine Band im Wald.
Ja, genau.
Was kann ich da machen bei dem?
Gar nichts, nur zuschauen. Aber, aber ich finde es einfach wirklich nett gemacht. Ja.
Also wirklich super.
Und es funktioniert überraschend gut. Also
und was gibt es da sonst für Content schon dafür?
Ich kann da dann noch dieses Rollercoaster zeigen zum Beispiel. Mhm. Mehr habe ich noch nicht oben, muss ich sagen. Es gibt dann, gebe ich auch, so eine Augmented Reality Geschichte, wo deswegen ist vorne so ein Schlitz, damit die Kamera rausschauen kann. Mhm.
Ah, okay.
Aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Also ja, ich habe mich jetzt nicht wirklich viel damit beschäftigt.
Zwischenzeitlich gibt es auch irgendwie eine Umbauanleitung für iPhones. Das ist zumindest auf der heißen Seite.
Ja, also Umbauanleitung, man muss so quasi, ob des Formfaktors des iPhones, muss man einfach irgendwas noch dahinter stecken, damit das Telefon nicht rausfällt.
Ja. Ah, okay. Du hast das durchgelesen, oder?
Ja, okay. Aber man kann so quasi die ganzen Apps, die es am iPhone gibt, für, wie heißt das Konkurrenzprodukt?
Was ist Konkurrenzprodukt?
Ja, das ist für iPhones gegeben hat.
Keine Ahnung.
Auch einfach so quasi so eine Vorstecklinse oder diese Vorstecklinsen gegeben, zwar aus Plastik gefertigt, der ganze
Rahmen. Die Dive, aber da
gibt's, die Dive, genau, ja, aber die Dive.
Gibt es das für iOS?
Ja, ja, weil für die, für die Dive.
Am Anfang waren sie nämlich nur, aber es funktionieren da, also am Android, alle Dive-Apps. Es ist ja quasi ein Dive, ich glaube, die haben Google hat sich auch irgendwie mit Dive zusammengesetzt oder okay. Irgendwie haben die kontaktiert und haben eben dieses Ding gebaut. Das haben sie ja ausgeteilt auf der
Google.io.
Google.io,
ja. Genau. Ja, aber die Dive, also Dive-Apps gibt es auch für iOS. Ja. Und
das müsste dann eigentlich grandios funktionieren. Ja.
Und das funktioniert. Ja.
Jetzt hat der Uli die
das
Kamera auf.
Das funktioniert grandios.
Ja, das ist, also ich bin wirklich beeindruckt.
Aber wie schaut es mit eigenem Content aus? Also ich finde
jetzt gerade... Du kannst in Wahrheit das Dive-SDK runterladen und dann halt selber was basteln. Ja.
Aber es gibt noch keine Apps, wo ich irgendwie selber Content hineinladen könnte.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Weil das würde mich interessieren. Es ist nur gerade im Speziellfall, weil ich gerade selber so eine Visualisierung mache, in 3D, Renderings mache.
Ja.
Und dem Kunden das mal schnell aufzusetzen und durchs Maya-Model durchzulaufen, das ist ja ganz nett, oder?
Ja, ja, also definitiv.
Uli kommt aus dem Grinsen nicht mehr raus.
Nein, also jeder, der das Ding aufhört, beginnt sofort zu grinsen.
Ehrlich, wenn ich jetzt
du fliegst auch gerade über die Stadt, gell?
Nein, noch nicht.
Oder,
nein? Jetzt gleich. Wenn ich es jetzt mit der Oculus vergleiche, ja, bei der Oculus hast du, also beim DevKit 1, das 2 kenne ich nicht, beim DevKit 1 hast du den riesen Vorteil, dass du halt rundherum nichts mehr siehst. Ja? Also ja. Du hast keinen Rahmen oder sonst was.
Was heißt rundherum?
Naja, da siehst du, da ist das Sichtfeld einfach eingeschränkt.
Das Gesichtsfeld ist
durch den Karton
ausgefüllt.
Ja. Ja, das hast du bei der Oculus nicht. Also bei der Oculus bist du wirklich zu 99% komplett drinnen. Ja. Aber von der Auflösung her ist es quasi gleich wie das Oculus DevKit 1.
Aber siehst du bei der Oculus die Pixel auch so?
Also ja,
weil ich
sehe
nicht
auch
die Pixel,
so
sehe eigentlich die LEDs, habe ich das Gefühl.
Also ja,
nicht
ja.
Pixel, sondern
also bei
den
wirklich den sozusagen den Pixel,
die Farbpunkte,
die auf den Pixel am LCD.
Ja, ja, den LCD. Ich würde sagen, es ist genau gleich eigentlich, okay, von der Auflösung. Ja, also es ist alles pixelig. Ja. Mhm. Beim DevKit 2, bei der Oculus soll es ja schon viel besser sein, wobei du kannst die Pixel auch noch erkennen. Also da haben sie quasi, glaube ich, Full HD für jedes Auge.
Okay.
Ja.
Wirklich?
Ich glaube schon.
Ich
beim 2er DevKit
ja.
Full HD, ja.
Ja, aber für ein Auge oder für beide?
Beide.
Für beide, okay. Aber dann müsste das ist ja auch Full HD, nehme ich an. Oder noch
mal. Wenn dann half.
Ich weiß nicht, was das Handy für Auflösung hat. Mhm. Keine Ahnung.
Aber es ist sehr, sehr cool.
Ja, schon, oder? Also
es funktioniert wirklich überraschend gut.
Wirklich, ne? Beeindruckend.
Nein, es reagiert nämlich auch sehr schnell. Ja. Also das hat mich nämlich echt verwundert. Also du bewegst dich. Also das ist
es gibt kein Nachziehen.
Genau, des Raumes, kein Nachziehen.
Sondern du fährst wirklich, du drehst den Kopf.
Naja, und es leckt schon. Ja. Also gerade das Google Earth. Das
zuckt ja, aber schon, macht das andere ja. Das mit dem Wald zum Beispiel, da leckt es viel weniger. Beim Google Earth, da wandert die Kamera relativ langsam nach. Ja.
Vor allem, weil er ständig nachlädt. Ne?
Und was war das mit dem Wald? Das Windy Day?
Das Windy Day, ja.
Okay. Genau. Wo dann die Band spielt.
Ist das lässig.
Und wieder hört man die hübsche kleine Musik dazu.
Also wenn du dich ganz herumdrehst, irgendwann einmal kommt eine Maus und ein Bär und so. Also das ist eigentlich, ja.
Das ist sehr nett, aber es laggt auch. Es laggt auch ein bisschen. Es hat so eine kurze Latenz, ja, die stört dich da nicht so. Mhm. Beim Oculus wird dir schlecht. Da wird dir
weil es so schnell ist, oder
was? Nein, weil es laggt.
Ja. Wirklich?
Ach so. Wenn okay. Bei der Oculus bist du so drinnen, dass dich so ein Lagging stören würde. Und wir haben die Oculus auf einer normalen Grafikkarte ausprobiert und da hat es auch eben diese kurze Verzögerung gegeben und dadurch ist die einfach wirklich schlecht geworden. Und dann haben wir das auf irgendeiner High-End-Grafikkarte ausprobiert und dann hat es perfekt funktioniert.
Okay, jetzt muss ich nochmal wegen der Oculus nachfragen, die hängst du an den Grafikkarten-Output dran? Das ist jetzt kein USB-Gerät oder
so. Die hängst du quasi als Monitor.
Die hängt mit HDMI oder DisplayPort oder was?
Genau.
Oder? Ja. Ah, okay. Und die kriegt dann ein HDMI-Signal, das wird aufgeteilt zwischen den beiden.
Mhm. Also da geht so quasi, ich kann vom DevKit 1 reden, vom 2 weiß ich nicht, ich glaube, es ist genau gleich. Du gehst vom Monitor, vom Rechner gehst du quasi über den Monitoranschluss raus, in ein Kastel, das liegt am Schreibtisch, irgendwie so 10x10 cm Schachtel, und von dort gehst du in die Oculus rein. Und das splittet, glaube ich, einfach das Signal.
Mhm. Und bespielt die beiden LCDs.
Weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall gehst du vom Monitor Output, gehst du in den Kastel und dann in die Oculus.
Okay.
So, wie ist das so?
Ja. Sehr sehenswert.
Ja, schon, lustiges Spielzeug. Ja.
Also ich kann euch dann nachher noch den Rollercoaster zeigen, der ist auch wirklich cool, finde ich. Also das macht echt Spaß.
Und bist du mit dem jetzt schon in der U-Bahn gefahren?
Nein, natürlich nicht. Ich meine, schade.
Aber schnallst du das manchmal auf den Kopf, wenn da irgendwie die Umgebung auf die Nerven geht und gehst du ein bisschen im Wald spazieren?
Nein, ich habe es nicht so.
Thema U-Bahn oder sowas?
Nein.
Nicht?
Nein, ich wollte es einfach nur mal ausprobieren und ja, für das Geld.
Das ist schon okay, ja.
Ist es echt okay. Ich bin nur gerade verwirrt, weil das Mikro 3 irgendwie eine andere Farbe hat als alle anderen. Das ist keine Ahnung wieso.
Bin
das
ich?
Nein, das ist der Thomas.
Mein Mikro hat eine andere Farbe?
Ja, deine Pegel haben eine andere, hat einen anderen. Das ist irgendwie nicht so. Keine Ahnung. Schaut, da ist nämlich überall. Was weiß ich. Egal. Ach, du warst vielleicht zu leise, weil die waren alle ein bisschen zu laut, deswegen hat er da den roten Punkt.
Na, das ist ein Clip.
Ja, eben.
Und du bei mir klippt es nicht.
War noch nicht geklippt.
Ja, na gut.
Tontechniker. Ja, du bist so super. Na,
eben,
ja.
Bei mir klippt es nicht.
Red einmal lauter.
Stimmt.
Red einmal lauter.
Ich muss aber wirklich sagen, ich habe vor kurzem ein neues Mischpult getestet. Ein ganz großes neues.
Bitte erzähl. Ja. Bitte erzähl. Vielen Dank.
Es ist halt ein sehr spezielles Thema, aber ich durfte ein neues Mischpult testen von Evid, die sogenannte Evid S6-Konsole. Riesengroßes Mischpult.
Was ist riesengroß? Ich kenne mich überhaupt
also
nicht aus.
Also nicht so groß, wie man früher in den Tonstudios
Mischpulte
gesehen hat. Genau. Also das Ding ist jetzt in der Konfiguration mit 24 Federn war das Ding knapp 2 Meter breit. Aber es gibt dann schon also die richtig großen Filmpulte mit 4 Metern oder so.
Wie lang ist der Federweg?
Ich glaube 12 Zentimeter oder so.
Bernhard, was ist der Federweg?
Wie weit du brauchst mit dem Feder von unten wie viel Spiel du hast quasi, wie weit du den bewegen kannst. Ne? Gibt es in 10 Zentimeter.
Das ist der Federweg.
Das ist ein 8er Feder.
Der Federweg. Nein, nicht die Feder, sondern der Feder.
Dem Dodo Federkleid und Darth Vader.
Nein, nichts davon, sondern der Feder.
Verstehe.
Ja. Na, das Interessante an dem Pult war, dass das eigentlich, also dass da keine Audiotechnik drinnen ist. Also da sind weder Verstärker drin, noch Filter drin, noch sonst irgendwas. Das Ding ist nichts anderes wie eine Konsole, Fernsteuerung. Es ist eine reine Fernsteuerung für DAWs wie der Reaper, wo der Matthias gerade aufnimmt, oder halt im Speziellen für Pro Tools. Da funktionieren dann wirklich alle Funktionen. Das Ding hat OLED-Displays, was sehr geil ist. Du siehst die Wellenformen, alles voll Touch. Du siehst die Wellenformen vorbeilaufen über jedem Kanalzug.
Aber vertikal, ne?
Aber vertikal. Ja. Also du siehst quasi, was auf dich zukommt beim Mischen. Also das ist wirklich eine super Idee.
Was auf dich zukommt.
Genau, und was gerade vorbei ist. Also da kommt gleich was. Also machen wir es leiser oder machen wir es lauter oder so. Also du kannst sehr viel in Echtzeit machen.
Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen? Also die OLEDs, die Displays sind vertikal angeordnet.
Genau.
Neben jedem oder unter jedem Feder.
Die sind über jedem Feder. Also,
über jedem
also man Feder, muss sich vorstellen, so eine Software, wie sie den Matthias jetzt hat, den Reaper verwendet, um 90 Grad gedreht, wo die Wellenformen vorbeilaufen.
Also bei mir laufen die Wellenformen
vertikal,
horizontal.
Nur die sind um 90 Grad gedreht und über jeden Kanal, wo halt gerade was passiert, gibt es ein OLED-Display, wo diese Wellenform vorbeifährt.
Mhm.
Also du siehst exakt, was du tust und was jetzt gleich passieren wird. Also das schaut wirklich ganz, ganz schnick aus. Also das ist wirklich super. Ein paar Mankos hat es gegeben. Wir sind draufgekommen, dass das Ding auf Windows 8 Mobile oder wie heißt das für Tablets?
RT.
Windows 8 RT
läuft.
Oder was auch immer.
Windows RT. Ja, also es war auch noch nicht die fertige Version.
Das Teil selbst fährt in Windows RT.
Das kann auch sein, dass es ein beschnittenes, normales
klar,
Windows 8
klar,
ist, wer
klar,
weiß
klar,
es.
Klar,
ja.
Klar,
also das Teil selbst läuft auch auf, das sind lauter einzelne Module, die sind so, weiß nicht, mehr so groß wie ein A4-Platziger. Das sind nur mehr Netzwerkmodule. In dem Mischpult ist ein Hub drin, also ein Switch ist drin, der die ganzen Module verknüpft und das war's. Super Teil, leider viel zu teuer dafür, dass es...
Was kostet sowas?
70.000 aufwärts circa kosten die Dinge.
Hooray.
Also wie bin ich jetzt eigentlich auf das Pult gekommen? Ich wollte das jetzt irgendwie verbinden mit irgendwas.
Nein, zum Thema...
Ah genau, dieses Pult klippt nicht. Das kann es noch nicht in der Softwareversion. Also da sind wir drauf gekommen,
aber
Es gibt was zu schon, laut ist, das rote Lampe geht aber nicht an.
Achso, es zeigt sich einfach nicht an.
Es zeigt kein Clipping an. Das, was Mischpulte seit den 70ern können, und zwar irgendeine Meldung zu machen, wenn was zu laut ist, das obligate rote Lampe. Aber das müsste wahrscheinlich
das Pro Tools zurückliefern, du, ich habe jetzt geklippt, oder?
Das tut es aber noch nicht. Ah, okay. Und das war der große Lacher beim Testlauf, dass das Ding einfach anscheinend nicht klippt und dass das rote Lampe noch nicht funktioniert. Also das sind so Kleinigkeiten, die wir da irgendwie bemerkt haben. Wir haben es uns auch nicht gekauft, muss man dazu sagen. Aber ich kriege nächste Woche in München noch eine Vorführung. Mit der neuen Version, mit der neuen
mit Beta. Clippen.
Mit Clipping, ja. Nein, das wurde sogar wirklich in einen offiziellen, in eine Anforderung verpackt an Evid, dass die das bitte einbauen mögen. Also wir haben das auch verfasst, weil wir haben das seit den 70ern und ob sie es nicht bitte jetzt auch hineinnehmen. Und haben das offiziell an das Developer-Team von dem Mischpult geschickt, dass wir dieses rote Lamperl doch gern hätten. Ja.
Okay.
Aber schauen, was passiert. Also ich sehe nächste Woche die neue Version und dann schauen wir es uns mal an. Aber wie gesagt,
also, aber du warst beeindruckt prinzipiell. Also
grundsätzlich schon, ja, ich war schon beeindruckt.
Wie heißt denn das Ding überhaupt?
S6.
Ah ja.
Evid S6. Mhm. Also es ist wirklich das modernste Pult momentan, was man sich nur vorstellen kann. Und es ist eben das erste Mischpult, das mit der Touch-Idee lebt. Ja. Also du hast in der Mitte einen großen Monitor und ziehst dir vom Pult, von deinen Federn, die Sachen auf diesen Monitor, die du bearbeiten willst. Mhm. Also das ist schon ziemlich interessant. Du kannst, alles auf dem Ding ist kapazitiv, also wirklich alles. Du wählst irgendeine Funktion an, sagst, welcher Kanal soll das sein, du berührst den Kanal irgendwo, sei es auf dem Knopf, am Feder oder irgendwo und das ganze Ding glüht.
Aber
und meldet sich an, toll.
Also eine dumme Frage.
Ja?
Eine dumme Frage, weil ich kenne mich mit dem Thema ja gar nicht aus.
Ja?
Braucht man heute wirklich noch diese 3-4 Meter, 2 Meter Mischpulte vor einem.
Nein.
Wieso macht man das nicht alles am Rechner?
Weil die Haptik fehlt.
Ja, es ist schon mühsam, da mit der Maus auf irgendein Grafik.
Nein, das
also du musst mal unterscheiden.
So lass es mich, vielleicht verstehe ich es anders. Das ist quasi einfach eine Tastatur für Audio-Menschen.
Das ist nur mein Controller. Das Ding macht selber nichts. Da ist kein einziger Trafo drin oder irgendwas. Das sind nur Controller, die deine Software fernbedienen.
Dann ist es eine Riesentrum-Tastatur.
Es ist eine Riesentastatur, genau.
Okay.
Aber
wobei der kleine feine Unterschied zu einer Tastatur ist, mit deiner Tastatur hast du genau 10 Finger. Und auf so einem Mischpult kannst alle 24 Kanäle, das heißt, du könntest sich 2 Tonmeister dazustellen.
Das ist auch der Hauptgrund.
Und dann kannst du, bist schon mal auf 20 und du könntest einen dritten dazu nehmen also und du hast wirklich Berührungspunkte en masse in den
Du hast auch eine ganz andere Übersicht über dein Projekt. Du hast alle Layer und alle Spuren, die du hast, sofort siehst du auf einmal da. Legst du das an, hast das eine links, das andere hast rechts liegen und so weiter und du kannst halt wirklich zu zweit arbeiten. Also der eine schneidet am Rechner irgendwas und fudelt mit der Maus immer dumm und 2 Leute können am Mischpult sitzen und herumdrehen, um aufs Blöd zu sagen. Also wir mischen es auch manchmal zu zweit oder zu dritt, wenn wir so ein Pult haben. Trotzdem ist der Preis für etwas, was halt nicht einmal ein Trafo oder irgendwas drin hat, was irgendwas mit Ton zu tun hat,
ist natürlich ein altes Problem.
Ja.
Ja, das ist ein altes Problem, weil in dem Moment, wo die ersten Clan-Konsolen, USB-Konsolen, was sie mit einem Haufen Feder oder irgendwas daherkommen sind, die haben immer Vermögen gekostet. Direkt daneben hast du ein Mischpult. Ich meine, banal Beispiel, Tascam US-480, mein alter Freund. Ne? 800er gekostet aus der Kiste raus. Ne? Und ein entsprechendes Mischpult,
also wirklich analog, also mit
analog
Mischpult, was tut auch.
Ja? Keine Ahnung, Yamaha 14-Kanal oder so irgendwas, das ist schon wieder zu viel, weil eigentlich müsstest du 8-Kanal nehmen, korrekterweise oder so irgendwas, kriegst um trotzdem noch 300 Euros weniger. Ja? Und damit ist das ist jetzt dieser Consumer oder Mid-Range, Semi-Pro, bla 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 halt. Ne? Und da bist du einfach preislich, wozu soll ich mir das Tascam kaufen? Ja?
Klar.
Wozu soll ich es kaufen? Weil da stelle ich mir das Yamaha oder das Mackie oder irgendwas rüber.
Und mach damit auch.
Ja. Und mach damit auch, ja. Und da brauche ich keinen geschissenen Rechner, der immer abstürzen kann währenddessen. Ne?
Das stimmt schon, nur die Controller, also gerade diese USB-Controller und so, die sind ja komplett automatisierbar. Du kannst da halt Szenen abspeichern, du kannst das halt komplett customizen, das Ding und auf dich und dich
zuschneiden. Wie gesagt, und da kommt dann genau der Sprung ins Professionelle. Ja.
Genau.
Plötzlich, ich will eine Szene gespeichert haben. Ja?
Genau.
Mach das mal auf deinem alten Yamaha analog.
Das wird sich nicht ausgehen, ja.
Also da kannst du so Papierschablonen basteln und drüberlegen und mit dem Stanley-Messer ausschneiden.
Genau, genau.
Ich auch schon gesehen.
Ja. Ich finde es halt schlimm, was ich jetzt mitbekommen habe bei dem Pult, also wie sehr sich der Hersteller von dem Pult daran orientiert, was für Features kann man verkaufen, was muss das Pult können. Also ich merke das in der Tontechnik überhaupt, dass Kasteln, Geräte, sei es jetzt der Mikrofon, Mischpult oder sonst irgendwas, viel früher auf den Markt geworfen werden. Es gibt viel früher Demos, dann kommt eine Latte an Wünschen zurück und Sachen, die nicht geht. Also zum Beispiel, dass das Pult nicht klippt. Ja? Also das ist ja unfassbar. Und dann wird wirklich abgezählt, 10.000 wollen das, 7.000 wollen das, 5.000 wollen das, das bauen wir. Ja.
Und aber das ist ja nicht nur in der Audiobranche so.
Eh nicht, da merke also merk ich es nur.
Das ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Zeitgeist im Moment. Ja. Das erreicht jede Branche.
Ja, aber das ist bei Produkten in der Preisklasse schon ein Wahnsinn eigentlich. Naja. Also das ist...
Nein, in Wirklichkeit ist halt die Sache schon definitiv ein Faktor. Du hast im Tontechnikbereich zum Beispiel hast du wirklich geschulte Alte, jetzt nicht im Alter, sondern ja,
alte also Hasen hast
du. Alte Hasen hast du wirklich viele. Ja. Ja, ja. Und der steht blind drüben, der macht die Augen zu und greift um und um auf den Pult. Ja. Ja. Macht das am Rechner. Bist schon vorbei. Klar. Wohin klickst du? Siehst du nichts. Ne? Und genau, das geht's. Da geht es um, so wie der Thomas vorher gesagt hat, die Haptik kombiniert mit
die Haptik
dem,
dass, ist ganz, dass ganz sie
einfach, der hat die Augen zu, der will nichts sehen, während er das mischt. Ne? Mhm. Und da vorne greift er auch mal dumm und der spielt schon. Ja, mit meiner Hand, mit einer Daumenspanne oder irgendwas in die Richtung, da bin ich auf dem 10er-Kanal.
Es ist wirklich so.
Und geht schon. Ja.
Du, wir haben bei der Demo-Session haben wir Tonmeister gehabt, die haben gesagt, die Botte sind so, also die Knöpfe sind so laut. Das geht nicht. Ja. Klack, klack, das geht nicht. Das kann nicht weg damit, brauche ich nicht. Danke, wieder schauen.
Uninteressant.
Also, ja. Weil in einer Filmmischung ist anders wie bei der Musikmischung, da ist es manchmal wirklich sehr leise und die Stimmung ist hochkonzentriert. Mhm. Und wenn dann die ganzen Knöpfe alle klack, klack, klack machen, das geht nicht. Ja.
Also,
Der spritzt da
Waffenöl. Was für ein Pferd reitet hier ein?
Ja, eben, ja, genau.
Nein, das bin nur ich oben auf
den. Nein, das sind die Szenen, die ich umschalte. Also, das sind solche Sachen. Da geht es wirklich um Haptik. Also um Haptik, Übersicht und solche Sachen. Ne? Aber das Ding ist noch nicht fertig. Und
eine Zuhörerfrage.
Oh, ja.
Ja. Ich soll den Herrn Grafiker, wer auch immer damit gemeint ist, fragen, was eine Linda-CD ist.
Eine was? Eine was?
Linda.
Linda-CD.
Wie schreibt man das?
So wie Linda. Ganz normal.
Linder?
Linder, ja.
Hast du eine Ahnung?
Linder-CD.
Ich habe keine.
Es googelt noch keiner, muss man dazu sagen, ja? Also, wir versuchen das jetzt zu beantworten.
Das ist aus unserem Halbwissen.
Sonst wäre es ja fad. So wie der Mädchenname Linda, nur mit ER.
Mit ER, genau. Linder. So wie die Linda, nur mit R hinten.
CD.
Na gut, dann tun wir mal ein bisschen assoziieren, was fällt
uns. Uli soll auf sein Handy schauen, steht da. Verdammt. Ah, du bist der Grafiker, oder was?
Offensichtlich.
Ist vielleicht ein Kunde, dem du irgendwas nicht geschickt
hast? Ja, genau.
Das kann durchaus sein.
Du irgendwie das hinten nach?
Ja, weil das Sie-Fell nicht gegangen ist.
Linder CD.
Aha, da findet Google sofort
warte
was.
Warte mal. Markus Linder. Linder Kabarettist. Biologe.
Aber in erster Linie kommt der Markus Linder.
Libro, Herbert Linder, Audio-CD.
Okay.
Also Google weiß auch nicht, was eine Linder-CD ist.
Tja, na dann, vielen Dank für die Frage.
Wir wissen es nicht.
Ja, keine Ahnung.
Ich habe jetzt auch nur Biologie-Genetik-CD.
Was auch immer. Ich habe es noch nie gehört. Also
Linder-Biologie-CD, das ist...
Warte mal, ich weiß schon, wer die Frage kommt. Ach, egal. Beantworte die einfach mal im Hangouts.
Okay.
Na, beantworte sie offen. Bitte öffentlich beantworten. Bitte. Ich will auch die Antwort hören.
Interaktive Lernmodule zu den Themenschwerpunkten. Was?
Vergiss es.
Okay.
Ihr werdet keine Antwort
finden. Okay, gut.
Aber du musst sie liefern.
Schon.
Nein, du musst das jetzt auch nicht live machen. Oder.
Ich kann das gerne live machen. Es geht um eine Lieder-CD, also wo Musik drauf ist, die ich brauche.
Okay.
Ach, egal.
Aber ist nicht themenbezogen, die Frage, oder?
Nein, gar nicht. Also vergiss es.
Na, dann haben wir uns jetzt ins Boxhorn
wir haben uns ins Boxhorn
eigentlich... Nachdem ich dich so nicht erreiche, frage ich mal im Podcast
nach. Mittlerweile T9 ist es ja nicht mehr. Wie heißt die Rechtschreibkorrektur auf iPhone, die
nicht funktioniert? Funktioniert nicht.
Eben. Und die hat aus meiner Lieder-CD eine Linder-CD gemacht. Und das ist das Problem.
Ah, okay. Gut.
Also.
Dann kennen wir uns aus. So.
Also eine Linder-CD zur Aufklärung am Ende ist ein Rechtschreibfehler.
Richtig. Ein Tippfehler.
Ein Tipp oder ein Autokorrekturfehler. Ja.
Das ist ein Widerspruch in sich.
Ein Autokorrekturfehler, ja genau. Entschuldigung, falsch verwählt. Kommt aufs Gleiche raus. Ne?
Ja, falsch verwählt. Ja,
noch zum Thema IT-Keller und Webseite und so. Ich habe jetzt aufgrund dieser HTTPS-Umstellung,
mhm.
ja, war ich.
HTTPS-Umstellung, ganz kurz. erläutern,
bitte. Ja, aber das machen wir dann gleich noch im Zuge dessen. Wo wollte ich jetzt hin? Ja. Wir haben ja Google Comments eingebaut, also Google Plus Comments eingebaut gehabt. Das Blöde ist nur, durch die HTTPS-Umstellung konnte er die alten Kommentare nicht mehr zuordnen, weil die URL nicht mehr stimmt, weil das depperte S dabei ist. Also von HTTP auf HTTPS. Was ziemlich nervig ist. Ja? Oder ziemlich nervig war, wie auch immer. Deswegen habe ich jetzt einmal die Google-Comments generell rausgeschmissen. Es tut mir leid, es sind jetzt die Kommentare einfach ja irgendwo im Google-Nirvana. Man findet sie einfach nicht mehr. Und habe Discuss eingebaut. Hm. Das ist dieses Kommentar-Service, das man halt per JavaScript einbinden kann. Da ist das Tolle, du kannst halt für jeden Artikel, wie auch immer, eine eigene ID quasi machen und aufgrund dieser ID kannst du es dann überall anders auch einbinden. Mhm. Das heißt, die URL ist in Wahrheit wurscht. Das habe ich auch gemacht, habe dort einen ID-Keller-Account angelegt, bla bla bla. Habe dann auch für mich persönlich einen Account angelegt mit OAuth über Google Plus oder über Google generell. Mhm. Und hatte dann in meiner Liste urviele Kommentare, die ich niemals geschrieben habe. Ja, also du siehst halt auf Discuss dann deine eigenen Kommentare. Und da hat dann irgendwie einer teilweise in schlechten, teilweise in besseren Englisch, keine Ahnung, ja, irgendwann einmal im Jahre Schnee, also so, das war so zwischen 2003 und 2007 oder so irgendwie, Kommentare auf irgendwo, also Times oder so, irgendwelche Zeitungsportale, irgendwelche anderen Geschichten, Kommentare geschrieben mit meiner Gmail-Adresse. Oh. Und bei Discuss musst du dich nicht unbedingt anmelden, wenn es derjenige nicht eingeschalten hat, der diese Discuss, das nennt sich dort eigentlich Forum, ja, oder Thread, kann man sagen, okay, es dürfen Gäste auch schreiben und dann muss man halt eventuell eine E-Mail-Adresse eingeben und der hat meine E-Mail-Adresse angegeben. Mhm. Und da ich dann meinen Account mit dieser E-Mail-Adresse aktiviert habe, sind ist dann überall mein Avatar von Google Plus dort aufgetaucht. Ja. Ah, super. Und natürlich auch mein Name.
Das heißt, du bist gerade fieberhaft am Suchen, was du nicht überall gepostet hast.
Nein, in der Liste habe ich es eh gesehen. Ja. Teilweise konnte ich es dann auch über die Seiten löschen, weil du gehst dann auf die Seite, ich bin eingeloggt und du kannst deine eigenen Kommentare auch wieder löschen. Teilweise aber nicht mehr, weil diese Seiten zum Beispiel Discuss nicht mehr eingebaut haben, sondern was anderes. Ja. Trotzdem waren diese Kommentare da und ich habe dann einfach an Discuss geschrieben und gesagt, ich habe da ein Problem, macht's was. Und die haben extremst flott und korrekt reagiert, haben mir dann eine E-Mail geschrieben, das tut uns furchtbar leid, dass da jemand als Guest-Kommentar quasi meine E-Mail-Adresse verwendet haben. Sie haben jetzt alles gelöscht und es passt alles.
Perfekt.
Innerhalb von einem Tag.
Wahnsinn.
Das super. Lässt und darauf zurückschließen, dass sie das Problem schon öfter gehabt
haben. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Ja, aber
ich finde das wirklich korrekt und angenehm.
Ja, das ist gut.
Schreib ein Mail an Google.
Sauberes Service.
Ja, du weißt nicht mal wohin. Ne? Ja,
du weißt nicht mal wohin und Antwort kriegst sowieso keine.
Also ich habe halt das Support-Formular von denen verwendet und das hat echt toll funktioniert.
Aber das ist sehr löblich, ja.
Also ich habe ihnen dann das auch erklärt, was mein Problem ist, ziemlich ausführlich, aber tadellos.
Super.
Das einzige Problem ist halt, dass Discuss Google Analytics einbindet, ja.
Ja.
Ist halt nun mal so. Ja, dagegen kann ich nichts tun. Aber prinzipiell finde ich das Kommentarsystem sehr angenehm. Ja, bis jetzt haben halt überall null Kommentare, aber egal. Ist eh mühsam.
Und findet man seine eigenen Google-Kommentare jetzt irgendwo wieder? Die sind weg.
Die sind einfach weg. Die sind einfach weg. Also keine Chance.
Schade.
Also vielleicht, ja, aber ich habe echt gesucht und es ist einfach wirklich mühsam. Ich meine, diese Google-Kommentare sie haben ja auf Blogspot eingebaut, dass man Google-Kommentare einbauen kann. Mhm. Und dann sind ein paar Leute hergegangen und gesagt, okay, das kann man für eigene Seiten auch verwenden. Wenn man das so und so einbindet, dann geht das auch.
Ja.
Es ist jetzt von Google nicht offiziell irgendwie.
Ah, na, war das nicht offiziell?
Nein. Also,
wirklich?
Nö.
Mhm. Hat aber gut funktioniert.
Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das los bin. Mhm. Eins noch zum Thema HTTPS. Ich kann seitdem die ID-Keller-URL nicht mehr verifizieren lassen auf Google+. Er sagt immer, nö, du musst ja dann dieses, diesen Code-Schnipsel einbauen, dann erkennen sie, okay, das ist eine Webseite.
Ja. Also
zum Profil von dem Google Plus Account. Und das geht einfach nicht mehr. Also da sagen sie immer, nö, das ist nicht eingebaut, sagt einem Administrator, er soll es einbauen.
Interessant. Hast du vielleicht, lehnst du irgendwie Google ab, was das betrifft?
Was denn der Robot? Du musst mal den Bernhard fragen, ob er irgendwelche lustigen IP-Ranges gesperrt hat.
IP-Ranges, hat die Access, Robots, ja, irgend sonst na, was?
Also aufgefallen wäre mir nichts, aber ja, mal schauen. Ja. Mal schauen.
Interessant.
Zum Thema HTTPS. Eigentlich ein großes Problem, also groß. Ich hab's einfach mal umgestellt, hab mir ein Zertifikat gemacht, das auch in dem wo halt die Certification Authority auch drinnen ist und so weiter, also es passt alles, nur halt auf einer IP-Adresse, wo eigentlich anfangs ein anderes Zertifikat kommt. Und mittlerweile fast alle aktuellen eigentlich alle aktuellen Browser können dieses NSI, das heißt Server Name Identification. Oh, wer ruft denn da an? Ah. und wo Google. War ich jetzt? Google, genau. Nein, nicht Google.
Nein, ruf nein, zurück.
Zertifikate, genau. das hat mich jetzt total rausgebracht.
Ich mache keine Marie-Knödel.
Wie auch immer.
Aus gegebenen Anlass wird diese Sendung für 2 Sekunden unterbrochen.
Ja, genau. Wir senden jetzt Testton. Nein, es geht um diese Geschichte zum Thema Zertifikat mit IP-Adresse, die quasi geshared ist, wo halt verschiedene Hosts drauflaufen. Da nochmal. Das gibt's ja nicht. Und das können sehr viele Podcatcher, also das sind diese Programme, die Podcasts, RSS irgendwie einlesen und dann halt kann man am Handy oder wo auch immer hören, können damit nicht umgehen, weil sie SNI nicht können und dadurch sagen, das Zertifikat ist nicht gültig. Ne?
Das heißt, du müsstest, um das zu umgehen, so quasi ein echtes, teures Zertifikat.
Nein.
Zweite IP-Adresse.
Jetzt haben wir eine zweite IP-Adresse. Hat dem Server gegeben und auf dieser IP-Adresse läuft jetzt IT-Keller.
Verstehe.
Ja.
213, 185, 173,
251.
Oh je, das
ist auswendig. Und seitdem geht es eigentlich.
Ist
das Lustige ist nur, RSS-Feed-Validator haben prinzipiell ein Problem mit HTTPS. Also wenn man, es gibt ja dann die Enclosure-Tags, wo halt dann wirklich der Link zum MP3-File drinnen steht und viele sagen, das ist keine URL, weil ist nicht HTTP, Doppelpunkt, ist, genau. Ja.
Sehr interessant. Aufholbedarf,
würde ich mal definitiv, meinen. Ja.
Total, also wo sind wir? Ja. Aber wie auch immer, auch gelöst. So. Erste sinnvolle 4K UHD Displays.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Ja, hast du das auch gelesen? Also
ich habe gelesen, was du hast du geschrieben?
Das habe ich geschrieben, ja. Ich schwöre ja bei Bildschirmen, also bei Computerbildschirmen auf NEC.
Ja?
Aizu ist mir irgendwie, also ich finde Aizu wirklich hässlich.
Wirklich? Ich bin also, der Aizu-Fan.
Wirklich? Also ja. Ich finde sie grundsätzlich vom
du bist in der Unterzahl.
Wie der Displayrahmen ausschaut, finde ich einfach schier.
Nein, der ist so richtig schön dick. Da ist was dahinter, weißt du?
Ja,
das ist
aber
nicht so dieser Ultra-Flat-Fernseher, der ausschaut wie ein Stück Papier.
Die Necks sind ja auch dick, aber die haben so quasi einfach nur einen simplen Rahmen, einen simplen Standfuß und das war's. Und die Aizus müssen doch irgendwo mal 3-4 Ecken einbauen, damit sie irgendwie,
wie auch immer. Reden wir über das Panel.
Bitte.
Okay, Aizu hat gewonnen.
Aizu hat gewonnen. Nein, 4K interessiert mich ja schon lang. Ja.
Warum?
Und warum? Weil ich finde es einfach wirklich grandios.
Ja.
Also es ist einfach vom Bild her wunderschön. Und wenn du gerade Fotos bearbeitest oder sonst was, kommt das einfach viel, viel besser raus als auf einem normalen Display.
Du sprichst jetzt aber drauf, einfach auf 4K zu arbeiten. Wir auf reden jetzt 4K nicht von 4K-Material, sondern von einem 4K-Monitor, genau, der das darstellen kann.
4K-Monitor. Ja. Also ganz egal, wie groß das Foto, einfach höhere Pixeldichte auch auf einen Computermonitor und nicht nur am Tablet oder Handy.
Wie groß ist so ein 4K-Monitor? Also wie viel Zoll?
Den du verwenden willst fürs Photoshoppen, sagen wir so.
Ganz kurz noch vorher. Mhm. Also NEC hat jetzt den ersten 4K-Desktop-Monitor rausgebracht. Mhm. Der hat nur 22 Zoll.
Mhm.
Und jetzt 22 Zoll
4K.
Und das ist ein 4K UHD, also kein richtiger 4K, sondern 4K UHD. Da gibt es diesen Unterschied zwischen Kino und
ja, Display. Ich weiß nicht, die Kino ist 4096, glaube ich, oder sowas, und UHD ist...
Genau, also das Kino 4K ist wirklich viermal...
viermal HD, exakt.
Viermal Full HD, mhm. Ja, und das UHD ist ein bisschen kleiner. Ja.
Warum?
Frag mich, keine Ahnung. Ja. Ja. Auf jeden Fall, Neck hat eben einen 22 Zoller rausgebracht, der ist schon erhältlich. Mhm. Kostet so um die 1200 Euro, glaube ich. 1250 oder so.
Echt? Nicht mehr?
Nicht mehr. Und im November kommt jetzt so quasi das echte Arbeitsdisplay raus. Das ist ein 32 Zoller Multisync.
32. Aber mich wundert, dass die auf den 22er 4K unterbringen.
Naja, bitte, sie bringen auf Handys 4K unter.
Ja, das interessiert ja niemanden.
Naja, trotzdem aber schaffen sie es.
Gesagt, also, ja,
aber es ist auf einen 22er wahrscheinlich nicht so schwer.
Aber das ist dann wirklich, also im Vergleich zum Retina, hast du noch das Gefühl, dass du da jetzt wirklich keine Pixel mehr siehst? Ich meine, beim Retina siehst du das ja auch schon nicht.
Also ich habe das Ding noch nicht live gesehen, ja, aber ich glaube nicht, dass du wirklich die einzelnen Pixel wirklich noch wahrnehmen kannst. Ja. Okay.
Aber wer braucht's?
Wer braucht's? Also ich glaube, es ist gerade im Fotogeschäft ist es verdammt interessant.
Ja. Muss eine Zwischenfrage, wer braucht 4K auf 22 Zoll?
Ja, also das kommt noch dazu.
Ja. Klar.
Ja. Das hat schon was.
Das Bild ist einfach so viel klarer.
Ja, nein, so viel klarer sind das ist eine ganz einfache Sache. Dichte? Das ist so wie wenn du wirst auf einen Laserdrucker 300 dB oder 1200 dB.
Ja.
Du siehst den Unterschied.
Ja. Also ich arbeite aktuell auf einem 27 Zöller mit, schlagen mich dort, 265x1440. Ja.
Mache ich auch. Das ist dicht, also ja, dicht.
Ja, genug. Und danach hast du halt quasi einen 32 Zöller. Mit 3000...
Bei 32 Zoll lasse ich mir das einreden, ja, natürlich. Ja.
Und da wird es dann interessant, weil du hast natürlich eine höhere Pixeldichte. Sie ist nicht absurd hoch, aber sie ist höher. Und das Display spielt aber sonst auch noch alle Stückchen. Ja, also das deckt auch noch quasi voll Adobe RGB Farbraum ab. Ja. Das Neck-Display, das rauskommt, da kannst du, glaube ich, vier Videoeingänge gleichzeitig darstellen.
Super.
Also du kannst ja quasi vier Rechner oder eben vier Eingänge gleichzeitig am Display darstellen lassen.
Also viermal Full HD
viermal Full HD könntest du dranlegen, ja,
an das Display. Das ist natürlich für Film, das ist für Video Wahnsinn, ja. Natürlich. Ja.
Und was ich sehr, sehr lang genutzt habe, im Moment nicht, aber trotzdem sehr lang genutzt habe, ist, dass du an das Display zwei Rechner anhängen kannst. Und mit einem Drücker am Display schaltest du die komplette Peripherie um, ja, sprich Maus, Tastatur, USB-Sticks
der hat so einen USB-Hub-Switch drinnen.
Ja. Also du hängst so quasi zwei Rechner mit einem USB-Kabel an, ja, und vom Bildschirm geht dann Maus, Tastatur und USB-Sticks gehen weg und du schaltest wirklich
das ist natürlich praktisch.
Das ist cool. Auf einem anderen Rechner.
Ja. Es steht halt auf einem Rechner genutzt. Steht dann halt immer, sie sollten das Gerät abmelden, bevor sie es entfernen. Dann schalte ich um.
Ach, und dann das siehst du ja nicht mehr, weil du bist schon am anderen Gerät.
Stimmt, ja. Und dann schaltest du wieder zurück und dann ist die Festplatte ja wieder da.
Nein, aber schaltet ja das Ding nicht ab, oder? Oder schon? Schaltet den einen USB-Hub ab oder?
Ja, nein, der switcht brutal. Also dahinter einfach ein dicker Schalter, der auf einem anderen Rechner umlegt. Also wenn du eine externe Festplatte dranhängst, also
das heißt, an dem Monitor... Deine Tastatur und deine Maus...
Die reißt er quasi raus und steckt es in einen anderen Rechner rein.
Also du hast nur eine Tastatur und eine Maus
richtig.
Dran? Okay.
Auf zwei Rechner.
Okay. Aber das heißt, der andere sagt, keine Tastatur und keine Maus mehr.
Richtig. Oder wie? Okay. Aber das interessiert dich nicht, weil das Bild von dem siehst du nicht mehr.
Ja, stimmt.
Und dann haben die Displays wie die Vorgänger, das Picture in Picture, also dass du wirklich mehrere Inhalte auf einmal anzeigen lassen kannst. Ja. Aber auf jeden Fall, Neck springt jetzt auf den 4K-Zug auf. Und finde ich sehr spannend, weil sie sind der erste Hersteller von professionellen Desktop-Displays, die wirklich drauf setzen. Ja. Ob man jetzt
aber ist dann bei 4K Schluss?
Nein,
es gibt
Fall.
Da dann, was
haben wir denn? 8K Standard ist
8K fixiert. Irgendwas,
oder? Ja, schon, aber wie groß
das ist denn der Monitor? Das Lustige ist, ich habe nachgelesen.
Irgendwann sehe ich es ja nicht mehr. Also.
Und der UHD wird zusammengefasst 4 und 8K in Wirklichkeit, aber nicht die 4096, sondern auch der 3040. Also verdoppelte 1920.
Ah, okay.
Respektive vervierfachte halt. Ne? Ja. Und das klassische Kinodisplay im Rendering und so weiter sind 4096.
Genau.
Ne?
Genau.
Ja.
Das hat also unter HD.
Ja,
Gut. Ja. Auf jeden Fall finde ich sehr spannend und glaube ich, wären echt coole Paneele, weil sie eben auch die Farben wirklich schön, schön darstellen werden können, was man jetzt aus den Specs rauslesen kann. Mhm. Ja. Ob es in Wahrheit dann so ist. Sie bringen auf jeden Fall zusätzlich zu dem 32 Zöller quasi das gleiche Ding als Referenzdisplay raus. Also diese Spectra-View-Linie zahlt halt an 1000er mehr und das sind halt die aussortierten Displays dann.
Gut. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich sowas brauche.
Also mich interessiert
mein Mono Space Phone wird auch nicht besser ausschauen, oder?
Obwohl, da hätte jetzt gerade eine Geschichte, hat sich jemand schon in den Google Chrome 37 angeschaut.
Ich habe heute Version. Die 37er 64-Bit-Version installiert.
Ah, und?
Was sagst
du? Spielst du genauso oft ab?
Nein, also mein der direkte Vorgänger ist nie abgestürzt. Der hat super funktioniert.
Echt? Mir ist der pausenlos irgendwie mal.
Das einzig Dramatische war, wenn ich ihn schnell mal beenden wollte im Task Manager.
Dauert's ewig.
Nein, kannst du es nicht. Weil den letzten Chrome-Prozess kannst du nicht killen.
Wie? Ja?
Es geht nicht. Wenn der Chrome irgendein Problem hat und du willst ihn killen, das geht nicht. Das ist auch auf der Google-Seite dokumentiert. Das funktioniert einfach nicht.
Wirklich?
Hatte
ich auch noch nie.
Chrome kannst du nicht töten.
Ja? Doch.
Auf jeden Fall. 37er Version, 64-Bit. Ja. Installiert. Hat wunderbar funktioniert, gar kein Problem. Du musst nur auf die englische Google Chrome-Seite gehen, weil auf der deutschen findest du den Link nicht zur 64-Bit-Version.
Aber es gibt trotzdem eine deutsche Variante davon, oder? Also
ja, natürlich. Ja, klar.
Das ist die automatisch ausgeholt, ist die 32-Bit.
Es steht so quasi im Chrome-Block, steht, dass sie eben auf der Chrome-Download-Seite einen Link zu 64-Bit, weil es ist noch immer Opt-in, hingegeben haben, aber der ist nur auf der englischen Version.
Okay.
Egal. Auf jeden Fall installiert, funktioniert reibungslos. Nur dann habe ich, was habe ich gemacht? Ich glaube, eine SD-Card ausgeworfen oder irgendwas aus dem Rechner so richtig schön entfernt und auf einmal ist der Chrome eingefroren und das war's. Ja.
Wirklich?
Ja, so irgendwas war das.
Boah, das klingt für mich aber fast schon ein bisschen esoterisch.
Ganz böse gesagt. Ja, das war, also ich hab dann nicht
den Shiny Bicycle. Ne?
Ich hab definitiv den Rechner komplett neu starten müssen, weil ich den Chrome eben nicht beenden konnte.
Ja? Schräg.
Und hab's aber dann hatte nicht mehr die Zeit, das zu reproduzieren. Aber ich schaffe das sicher.
Weil so rein von einer Pseudo-Hacker-Ambition würde ich sagen, in dem Moment, wo ich keinen Chrome beenden kann, ja, in meinem User-Kontext, dann habe ich eine Möglichkeit, das System zu übernehmen.
Ja, jetzt wird es philosophisch, aber wahrscheinlich.
Nein, ganz rein technisch betrachtet.
Ja,
wenn ich nicht beenden kann, ich bin ja der Chef über meine Prozesse, die ich habe in meinem User-Kontext. Und die kann ich nicht beenden, dann ist der in einem höheren Level als ich.
Das stimmt,
ja. Das heißt, der hat wahrscheinlich irgendwo Root-Rechte. Oder entsprechend. Oder was auch immer. Zumindest elevated.
Nein, aber du kannst den Prozess nicht kicken. Also, wenn der Chrome ein Problem hat und du willst ihn kicken, dann geht das nicht.
Das ist wirklich interessant, weil das hatte ich echt noch nie. Und
die hat mich schon wirklich oft. Ich schicke dir eine ganze Latte an Google-Groups, Beiträgen dazu und offiziellen Google-Statements dazu. Wenn der Chrome einmal wirklich am Krachen ist, ja, kannst du ihn nicht mehr beenden.
Meine Erfahrungen mit dem 37er Chrome sind die, auf der einen Seite, das, was sie behaupten über die Schriften, stimmt.
Ja,
die schauen gut aus.
Das schaut
wirklich gut aus. Also entweder betreiben die eigene Hintings intern oder irgendwie, keine Ahnung.
Firefox war der weltweit vorn und der Internet Explorer auch.
Ja,
die haben definitiv
Chrome war hinten nach beim Schriftenrendering
besser gerendert.
Ja. Und das funktioniert jetzt im Chrome. Also das war das Erste, was mir aufgefallen ist heute am Vormittag, weil ich den Chrome natürlich auf Auto-Update geschalten habe. Ne? Wurscht. hat das gemacht. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass ein verschissener Klick mehr notwendig ist, um auf Self-Sign-Certificate-Seiten raufzugehen. Ja.
Okay.
Ja. Und ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie, das ist echt geschissen, das zifft mir an. Ich will nur einen Klick haben. Ja. Er soll den Hintergrund hübsch gelb machen.
Deine Authority einfach selber aus.
Nein.
Ich hab heute,
ja, ich weiß, aber ich will nicht.
Bevor ich vergesse, ich habe heute noch ein schönes Kommentar zum Thema Chrome 37 gelesen. Hat ein User geschrieben, wenn die so weitermachen, überholen sie die Bravo-Hits bald. Und das finde ich echt lässig.
Ja, aber ich meine, schau mal den Flash-Player an. Wo sind die?
Naja, wurscht. Ja, die gibt es ja auch schon länger.
Ja,
viel länger.
Wieso, wo sind die leicht?
Ja, bei, weiß nicht, 150, ich weiß es gar nicht.
Nein.
Nein, eh nicht. Aber
nein.
Obwohl, da ist die Version.
Da ist die Versionsnummer
ewig lang.
Ist ewig lang, aber sie sind trotzdem erst bei 12, 13, 14, sonst was.
Ja, ja, das ist hier ein
aber Chrome ist schon 37.
Ja,
37 sollte es ja auch wirklich. Also
Ach, mir ist das ja wurscht, welche Version. Ich mein, Hauptsache es funktioniert.
Das mit, es gibt natürlich schon die Diskussionsmöglichkeit darum, dass, dass plötzlich Major-Versions rausgerollt werden, die keine Majors sind. Früher war das halt so, ich habe mein Chrome 1.37. Dort die Oberfläche hat immer gleich ausgeschaut. Ich habe Bugs ausgebaut, ein paar kleine Features, die jetzt nicht gehörig verändern das Ganze. Dann war das ein Minor-Sprung wert. Und heute ist alles Major. Alles
na,
Major.
Stimmt doch nicht.
Na, aber das finde ich auch.
Doch,
aber
das
schließt jetzt auch ein bisschen an dieses Mischpult-Thema, wo ich gesagt habe, große neue Version und zack. Und schau dir die Rhythmen an, wie Apple veröffentlicht, wie die Betriebssysteme rausgehaut werden.
Ich meine, 10 ist der Name. Ja. Und die haben sich da festgelegt. 10 ist einfach der Name. Ja, X, jetzt, sprich einfach Unix, wenn man es genau nimmt.
Das ist ein Problem. Ne?
Ja. Und zwar?
Naja, was ist, wenn das 11 abholt? Also.
Naja, es kommt
Mac Yoshi OS 11?
Halt, ne? Ja, X1. Also
wie heißt das dann eigentlich, das Yosemite?
Yosemite. Ja, das ist dieser komische
Nationalpark. Aber welche Version
ist das? Kein Nationalpark, das ist ein Vulkan.
11.0 ist eine fade Versionsnummer.
Und nein, ist okay.
X11.0?
Naja.
Das ist nicht so hübsch.
Ich würde da einfach rein technisch
weiter fortgehen.
Nämlich ja. Wirklich sagen, wann ist Major, wann ist Minor und fertig.
Na, ja, gut. Aber wie gesagt, ob das jetzt 37, 195 ist, ist mir eigentlich wirklich wurscht.
Ja, aber das hat schon einen Effekt auf das Produkt. Das ist schon.
Na, also sie haben wirklich viele Updates rausgeschmissen.
Ich, mein, ja. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt ja, kaum ein Chrome-User. Ja. Also ich eine einzige Sache mache ich mit dem Chrome. Ich verwende den wirklich fast nie. Ja. Und wenn ihr jetzt also sagt, na, ich habe jetzt die 37er installiert, denke ich mir, aha, mein Safari ist bei 7 funktioniert noch nicht gescheit.
Der Punkt ist.
Da ist ja was, Safari 7, ja eben, wir haben die 37. Safari 7 Katastrophe, ja.
Ich glaube, zwei Dinge dazu, ja. Zum einen werden die Versionsnummern echt mittlerweile egal. Ja, weil
die sind total wurscht.
Kein User weiß mehr, welche Chrome-Version er installiert hat. Das muss echt schon wissen.
Das war doch mal wichtiger.
Ja, das war früher mal wichtiger.
Also ja, macOS 9.2,
das ist aber echt schon ein bisschen länger her. Das ist schon länger her. Und was, glaube ich, auch noch reinspielt in die Geschichte ist, bitte berichtigt mich, aber ich glaube einfach, dass sie durch die ganzen Frameworks, durch die ganzen Tools und, die es zur Verfügung haben, einfach viel schneller entwickeln können. Und dadurch werden Major-Sprünge einfach,
ja, oder man
einfach viel
wie,
schneller da.
Man macht es
ja
wie Windows, die sind von Windows 95 auch, also jetzt haben wir dann Windows 8. Dann.
Stimmt.
Ja, man macht es wie Windows.
Ja. Ja. Also die sind dann kurz auf 2000.
Aber was lieber Windows nicht. 8 ist Windows 8, warte mal, wie war das einmal? Windows 7 ist ja interne Version 6 oder 5? Ja,
was weiß ich, das ist mir doch total total wurscht.
Naja, in gewisser Form ist es nicht wurscht. Ab wann es nicht mehr wurscht ist, wenn du Large Scale ausrollen musst, so eine Sachen. Da wird es interessant. Da wird es dann wirklich interessant. Ne? Weil da kann eine marginale kleine Minor-Sprung oder so irgendwas, da kannst du viel fester auf ja, ersten Blick festmachen.
Haben ja intern vielleicht eh irgendwelche Versionsnummern, die keine Sau kennt? Nur irgendein Update-Prozess sagt, okay, das ist neuer, ich installiere es. Was auch immer, keine Ahnung. Ja.
Ja.
Obwohl bei Windows ist das wahrscheinlich eh ganz anders und keiner kennt sich. Ja, wie auch immer. Also Versionsnummern sind total egal.
Ja, mir.
Hauptsache steht nicht Alpha und
Beta dabei. Hauptsache die neueste.
Die neueste Alpha nämlich.
Die neueste Alpha.
Die neueste Alpha, genau.
Ja. Was macht dann Wolf an Alpha?
Ja, ja, na gut.
Das bleibt für immer Alpha.
Ich habe es vorher schon erzählt, ich dachte ja immer, iOS 8 Beta frisst meinen iPhone-Akku auf. Nur es ist anscheinend wirklich ein Akkuproblem, weil ich darf bei der Rückrufaktion mitmachen und mein iPhone einschicken. Ich habe das irgendwie gehört, dass da ein paar Modelle betroffen sind, habe meine Seriennummer eingetippt auf der Apple-Support-Seite und ich darf meinen Akku einschicken.
Ja, das Handy, ne?
Das Handy. Ja, das Handy.
Du darfst den Akku einschicken.
Aber
sprechen Sie links unten.
Ja, genau.
Ist interessant, Sie schreiben hin, dass Sie quasi beschädigte iPhones ablehnen, ja. Also sie tauschen anscheinend wirklich nur den Akku aus und nicht das gesamte Gerät. Und
was ist, die machen wirklich dein iPhone auf?
Die machen das iPhone anscheinend tatsächlich auf und tauschen den Akku.
Okay. Weiß man, wie viele wie davon betroffen sind?
Also ich habe es nicht rausgefunden.
Okay.
Aber sie schreiben natürlich, es sind wenige.
Ja,
ich glaube, es sind verdammt viele. Ja. Und verdammt wenige werden mitmachen.
Aber es sind nur 5er iPhone, oder?
Nur 5er. Nur 5er.
Nur 5er, okay.
Nur 5er.
Okay.
Ja, also irgendwelche 2000.
Vielleicht ist meins auch betroffen.
Das kann sein.
Stimmt, ja.
Tipp mal die Servernummer ein.
Und weg. Pah, ich muss einmal mein iPhone. Naja, wurscht.
Ja, aber der Punkt, so wie ich verstanden habe, tauschen sie wirklich nur den Akku aus und du bekommst das zerkratzte Display zurück. Weil sie schreiben auch wirklich hin, wenn Display. Was,
die zerkratzen das Display bei mir?
Ja. Nein, wenn das Display.
Die nehmen das neue, machen denselben Kratzer rein,
weil
das halt voll schon scheiße ausgeschaut. Sonst verkauft er das noch als neu.
Ich stelle mir das auch speziell mit diesen Feuchtigkeitssensoren super vor. So, was ist, da steht irgendwie dieser kleine, wer immer Techniker drüben, schraubt das Teil aufmacht. Ja, das iPhone
behandelt man nicht, weil das ist feucht.
Die brauchen ein bisschen. Ne?
Die brauchen schon einiges.
Es sind keine Sensoren, es sind Indikatoren.
Indikatoren, ja. Richtig. Es sind einfach Dinge, die sich rot färben.
Ja, Lackmuspapier oder irgendwas. Ja.
Das Lackmuspapier im iPhone.
Ist übrigens extrem spannend, wenn du in einem tropischen Land lebst.
Ja, super. Ja.
Ja, da hast du jetzt, in Brasilien haben sie eigene Trockenräume. Ne?
In Costa Rica legst du das Ding einfach in den oder Safe oder in einen Trockenraum, damit die Indikatoren nicht rot werden. Mhm. Ja. Und lass es mal 3 Tage draußen liegen, kannst du schon immer zum Service schicken. Ja?
Aha. Okay.
Ja.
Thumbs up for Apple.
Gut. Ja, also vor der Reparatur so. Unter die Föhnhaube und dann. Okay. Naja, wahrscheinlich.
Ach, Föhnhauben.
Firefox.
Okay.
Firefox
128.
Ich bin ja jetzt gerade dabei. Warte. Tu den einfach hochschnallen. Nein, achso, das ist wurscht bei dir, genau. Firefox OS. Ich habe mich jetzt damit ein bisschen länger auseinandergesetzt, weil ich bin gerade dabei, meinen CardDAV-Client für die Kontakte fertig zu basteln. Also ich bin schon ziemlich weit.
Ja.
Ich kann meinen CardDAV-Server schon auslesen, bekomme alle Kontakte. Jetzt bin ich gerade dabei, irgendwie eine GUI zu basteln. Mhm. Und da gibt es so ganz lustige, das nennt sich Building Blocks. Das sind so vorgefertigte HTML- CSS-Elemente, wo er dann halt eine Liste lustig, also schön macht und Buttons schön macht und den Back-Button und den was auch immer-Button und irgendwelche lustigen Menüs einblendet und so. Meiner Meinung nach ist das aber noch nicht fertig. Ja, also sie haben da so CSS zum Thema, wenn du jetzt in ein Input-Feld reinklickst, kannst du halt dann was auch immer die URL von deinem CardDAV-Server, sage ich jetzt mal, eingeben. Dann blendet er rechts, also in der rechten Seite von dem Inputfeld ein X ein. Und das tut natürlich nichts. Weil, also kannst zwar draufklicken, dann springt er raus, aber es löscht quasi die Zeile nicht. Also das, was du eingegeben hast. Ja. Und das ist, du brauchst JavaScript dafür. Jetzt habe ich da irgendwie gesucht und habe eben JavaScript-Schnipsel irgendwie gebastelt. Und es ist eigentlich mühsam. Das Ding tut halt manchmal Sachen, die du nicht willst. Du musst selber schon sehr viel tun. Also,
wo sind wir eigentlich bei der OS-Version?
1.3 Stable.
1.3 Stable.
Ja,
also das ist aber der Versionsnummer.
Und das OpenEE ist ausgerollt worden mit 1.3. 1.3, okay.
OpenSea. Ja. Also das ZTE OpenSea hat ein 1.3er drauf.
Mhm.
Trotzdem, die Entwicklungsumgebung, also du hast dann so ein Firefox-Plugin, das nennt sich App Manager.
Mhm.
Gibst du dann einfach an den Folder, wo deine Firefox-App drinnen liegt.
Mhm.
Das erkennt auch sofort, wenn das Manifest drinnen ist und keine Ahnung was. Dann kannst du sagen, Simulator starten. Beziehungsweise wenn du ein Firefox-Handy angeschlossen hast,
kann es
per USB, kannst du sagen, okay, da würde ich gern testen. Du sagst dann aktualisieren, dann spielt er die App drauf, kannst das debuggen, das funktioniert wirklich pipi-fein.
Was ist eine ganz blöde Frage, Geschwindigkeitsunterschied zwischen Simulation und am Device testen? Gewaltig, oder?
Nein.
Nicht?
Ja, du bist, also dieser App-Manager ist ein Plugin für den Firefox, für deinen Desktop-Firefox. Mhm. Ja.
Kann auch keinen Unterschied sein, oder?
In Wahrheit dauert es kürzer, die App auf dem Simulator, weil es ist wahrscheinlich kein Simulator, sondern oder vielleicht ein Emulator, ich weiß es nicht.
Ja.
Weil in Wahrheit macht er auf Firefox-Fenster auf.
Ja, okay.
Ja. Und die App darüber zu spielen, dauert natürlich, weil du bist halt lokal, brauchst du nicht über USB rüberschieben.
Na, weil man so von der App-Performance halt dann.
Ist ziemlich genau gleich. Wahrscheinlich ist das Handy sogar langsamer.
Okay.
Ich meine, das kommt natürlich wahrscheinlich dann auf deinen Desktop-Rechner an. Ja? Aber ich finde das super.
Ja, du klar. Kannst das debuggen, kannst Breakpoint setzen, was auch immer, das ja, geht alles.
Er muss ja nichts emulieren, oder?
Eben, in Wahrheit braucht er nichts emulieren, sondern macht einfach ein Firefox-Fenster auf, mehr oder weniger.
Ich meine, es ist am Ende vom Tag
eine Webseite. Kannst, nein, du installierst dann schon die verschiedenen Firefox OS Images, was auch immer. Ja. Da kannst du aussuchen, mittlerweile bis zu 2.0. Ja. Ah,
okay. Wo der Unterschied definitiv feststellbar sein wird, ist ganz einfach, was für ein Prozessor drunter oder drüber, wie immer, ja, verwendest. Ja.
Und da ist das Handy, also das ZTE OpenSea ist da halt, ja, ich meine, das schnellste ist es nicht. Ja.
Nein, das ist definitiv
also da ist dein Desktop-Client, also dein Desktop
wahrscheinlich schneller.
Okay. Hoffentlich.
Ja.
Eigentlich nicht hoffentlich, weil eigentlich wollte ich, dass mein Handy schneller funktioniert als die Simulation. Ne?
Ja, aber simulieren braucht er wahrscheinlich nicht viel.
Er braucht nicht viel simulieren, weil es ist eine Webseite.
Weil in Wahrheit ist es eine Webseite.
Ja. Korrekterweise in der Simulation müsste ja auch zum Beispiel auch diese Modelle, wahrscheinlich machen die Images genau das aus, dass sie einfach nichts anderes als Timings ausgeben. Ne? Dass der einfach, dass er das entsprechend dem Gerät runterdrosselt zum Beispiel. Weil wenn du auf
aber du gibst kein Gerät Ahnung, an. Du gibst kein Gerät an.
Gerät an, okay.
Du sagst einfach nur, ich würde jetzt gern 1.2 testen oder 1.3 oder 2.0.
Was ja prinzipiell.
Und dann startet er halt den Simulator mit einem 2.0er Image.
Ja. Was prinzipiell ja von der Idee der Entwicklung ja viel besser ist. Ne?
Ja, ja, klar.
Aber auf der anderen Seite ist es halt, wenn du das auf den Markt werfen willst, würde ich die Geschwindigkeiten wie in Real Life
testen. Ja, ne? ja. Das ist schon klar.
Das gibt's ja nirgends, oder?
Was? Naja, also
keine Entwicklungsumgebung emuliert wirklich das Gerät von der Geschwindigkeit.
Na doch, doch.
Naja.
Also von der Geschwindigkeit
her, also ich sage nur, tun sie schon. Android ist echt mühsam, weil das ist nämlich ein Emulator und kein Simulator, glaube ich. Das ist ein Emo, ja. Scheiße, ist das Ding langsam.
Ja, bei Xcode ist es ja, da ist ja nicht langsam, aber da geht er trotzdem nicht drauf ein, was für ein Endgerät du hast.
Das ist beim iPhone relativ einfach, weil so viel gibt es nicht. Ja. Und der Android ist echt schwierig, da kannst du jeden Schaß einstellen.
Ja, da gibt es ein paar tausend Devices, ja. Das ist schon klar.
Aber trotzdem finde ich interessant. Also Firefox OS Entwicklung ist echt lustig. Mhm. Ich meine, ich habe noch immer mein Problem mit JavaScript, aber ja.
Ja, bei mir hat sich das ein bisschen eingebremst, weil das ist momentan auf Weltreise, das Handy.
Ah ja, wirklich?
Das geht jetzt, ist momentan irgendwo zwischen, keine Ahnung, ich schätze mal Kuala Lumpur und Indonesien irgendwo unterwegs und testet halt
cool.
Den Markt, für den es eigentlich gedacht
ist. Ja, ne? Definitiv. Genau dafür ist es gemacht.
Ja. Und ich bin schon gespannt auf die Berichte. Also bis jetzt habe ich nur ein einziges Handyfoto aus Kuala Lumpur gesehen und das hast du nicht viel. Ne?
Jawohl, die Kamera am OpenSea echt mies ist. Bist du deppert.
Das Foto schaut wieder gut aus, lustigerweise.
Ja, ne? Ja, naja. Aber gut, wie auch immer. Prinzipiell finde ich Firefox OS entwickeln ist lustig. Und funzt, also ist bisschen mühsam am Anfang irgendwie das alles irgendwie
rauszufinden, aber wo überhaupt was ist,
ne? Aber es geht schon. Ja, Uli, du hast noch was? Ich habe nichts mehr. Ich bin fertig.
Du bist fertig?
Ich bin fix und fertig. Fitness-Tracker zeigen Erdbeben in Kalifornien.
Das ist sehr interessant.
Was bitte?
Es gibt ja diese ganzen intelligenten Armbandeln, ja? Die mittracken, wie du schläfst, ob du gut schlafst, durchschlafst, wie deine, was tut's hier?
Achso. Bier aufmachen.
Dafür braucht man 3 Leute im Team.
Yep. Ja, ja. Also, wenn einer abgelenkt ist und der
hat das Feuerzeug.
Ja, auf jeden Fall, diese Fitness-Tracker tracken ja auch mit, wie dein Schlafrhythmus ist. Mhm. Ja? Und die Firma Jawbone, die ja solche Teile herstellt, hat sich, also die haben ja anscheinend Zugriff auf alle Daten, klar, weil das liegt ja auf ihren Servern, haben sich angeschaut, wie das Schlafverhalten in Nordkalifornien war während dem letzten großen Erdbeben, das jetzt vor einer Woche, 2 Wochen war. Und haben so quasi wirklich eine Grafik veröffentlicht, wo du siehst, dass ganz Nordkalifornien, also alle Fitness-Tracker in Nordkalifornien in der Nacht zum selben Zeitpunkt registriert haben, wie alle Leute aufgewacht sind. eben zu den Erdbeben.
Obwohl sie gar nicht aufgewacht sind, oder schon?
Na, oh, ja, sie sind, ach so, schon, die sind quasi sind aufgewacht. Also du siehst so quasi, sie kommen in die, sie schlafen ein, kommen in die Tiefschlafphase und. Das ist so wirklich über alle User eine schöne Kurve, mhm, bis sie wirklich tief und fest schlafen. Und irgendwann um 2 in der Früh siehst du in der Grafik einfach so eine Spitze nach oben, ja. So quasi ganz Nordkalifornien, alle Fitness-Tracker merken, dass ihre User einfach hochschrecken.
Ach so, ich habe das falsch gelesen. Ja. Ich dachte, weil eben was gerüttelt hat, ohne dass die Leute aufgewacht sind, hat das Jawbone gedacht, der ist jetzt munter.
Nein, also es hat einfach registriert, dass die Schlafphase,
ja, okay,
sich abrupt verändert hat. Ja, so quasi
von, ja, aber aufgrund des Erdbebens oder aufgrund, weil die Leute aufgewacht sind.
Naja,
das ist die Leute die sind Frage,
aufgrund, ne, des Erdbebens aufgewacht. Ja,
ja,
okay. Oder aus ihrer Tiefschlafphase rausgerissen worden.
Und oder nur, weil das Bett gewackelt hat und damit das Jawbone auch.
Interessante Frage, yeah, aber ich glaube, dass die Leute aufgewacht sind.
Okay. Aber da gab es mal lustige Statistik, erinnert mich jetzt von den kanadischen Wasserwerken, der Wasserverbrauch während einem Eishockey-Endspiel. Da hast du die Drittel,
ja, in der Pause
so gesehen. Ja,
naja, das klar,
ist genau sowas. Nur, wie viele User hat Jawbone bitte? Ich meine, das,
naja,
das ist schon eine komische
Rückverfolgung von USA Daten. Wirklich verdammt viele.
Ach, die werden ja schon ein paar haben. Also.
Ja, Kalifornien, hallo. Kalifornien ist richtig groß und ich glaube, das ist ein Heimspiel für die dort. Also, da wird schon, keine Ahnung.
I'm going to buy this. This is a Californian product.
Mm. Click.
Click. Click. Click. But it's born. Click.
Ja, interessant wäre natürlich, was sie so quasi mit solchen Daten noch anfangen, mhm, könnten. Ja. So quasi, ob sie.
Nein, ist sicher ein super sie, Indikator.
Ob sie irgendwann einmal so fein die Daten lesen können, dass sie sagen, sie spüren schon mit solchen Fitness-Trackern irgendwelche Vorbeben auf, die in Wahrheit noch niemand merkt.
Womöglich, ja.
Oder sie können schon Epizentren, können sie vorher registrieren. Oder
ja, man darf nicht vergessen, diese unfassbare Anzahl an Sensoren, die eigentlich verteilt sind. Weil so ein Telefon, so ein Smartphone, ja, hat Sensoren drin, die...
Magnetometer.
Die, ja. Genau, und super gute Gyroskope und was weiß ich was alles. Wie viele davon eigentlich unterwegs sind?
Stell dir vor,
also was du da an Daten sammeln kannst, das ist erschreckend. Jetzt, ja, nur...
Einfach kurz gedacht, man könnte mit allen Magnetometern, die auf der Welt unterwegs sind, das wären ein paar Millionen sein, mhm, ja, könnte man irgendwelche Erdmagnetfelder analysieren und wie sich die verändern.
Ja. Ja.
Sonst. Jetzt gibt es eh also Projekte verrückt, in die Richtung.
Ja. Verrückt, was du damit machen kannst.
Ich hab das bewegen mal schön Sie gefunden. Ihr Telefon in einer Acht.
Ja. Was Sie nicht wissen.
Was Sie nicht wissen.
Was Sie wissen, Ihr Telefon wird kalibriert. Was Sie nicht wissen, es wird nicht kalibriert.
Ja, aber Sie haben dem
MIT gerade etwas
gesagt. Es gibt doch das schöne Beispiel, dass quasi viele Menschen gehen über eine Brücke, ja, und nichts passiert und viele Menschen gehen im Gleichschritt über eine Brücke und die Brücke bricht zusammen, mhm, aufgrund der Schwingungen. Stell dir mal vor, du bringst alle User gleichzeitig zu, diese Acht zu machen, mit dem Handy, was du damit auslöst. Okay, ja, das ist zu weit gedacht. Ich trinke.
Nein, das ist nicht zu weit
gedacht. Es haut uns aus der Bahn. Also, ja,
der Ansatz ist gut, der gefällt mir.
Ich weiß, du bist gut, ein Fan von sowas.
Ja, das wäre sicher witzig. Ja. Also, was wären wirklich die Auswirkungen? Also, wahrscheinlich rein von der Gravitation hast du schon wahrscheinlich eine Auswirkung. Messbar im Nanobereich wahrscheinlich, aber ist
wurscht. Ne? Geil wäre schon, wäre der Mond ein Stückchen größer.
Ja, das ist der alte
Klassiker. Gab es jetzt diesen Weltspringtag, wo alle gesprungen sind und so irgendwie und wir haben die Erde auch nicht bewegt. Also.
Na, kaum.
Ja, kaum?
Ja, wer weiß es.
Kaum gegen null, ne? Also,
ja. Ja.
Rein von dem Zusammenhang aller Dinge haben wir es definitiv, ist was passiert, ne?
Ja, das schon, ja.
Aber es ist halt, was das große Problem, Aktion-Reaktion, ne? Wenn alle gleichzeitig oben springen, wo springen sie denn weg?
Sie springen vielleicht alle aufs Zentrum gemerkt zu.
Mhm. Ich verstehe, aufs Zentrum?
Naja, du wenn verlierst alle auf der Welt drin, dann ist die Erde ist einfach kleiner geworden. Weil alle den Boden gen Zentrum gestampft nein, haben.
Auf was der Bernhard hinaus naja will, ist...
Aktienreaktion, hat er ja gesagt.
Nein, die Welt kann ja nicht... Oder die Welt ist vielleicht kleiner geworden, aber dadurch, dass alle hochgesprungen sind, ist sie vorher größer geworden. Also,
das ist das Problem. Ja.
Stimmt,
das also, du hast das einmal lösen müssen und dann bist du wieder runtergesprungen. Mhm. Und Effekt ist...
Summe. Aber beim Wegspringen wird sie vorher vielleicht auch kleiner.
Ja, aber dafür wieder größer beim Aufkommen oder umgekehrt.
Ja, das können die Fitnesssensoren ja auch dann feststellen. Das ist
alles kompliziert.
Die Fitnesssensoren, da kriegst du das als eine Benachrichtigung, das ist eine Push-Benachrichtigung im iPhone, wo drauf steht, the world just shrinked.
Now it's back. Expanded right now.
Alles wieder gut.
Now it's back.
Ja. Passt gut, ja. Da kommt der Google Earth Update und, raus.
Und dann hinterher kommt FTW. Ja. Nicht for the world, fuck the world.
Gut. Ja, das war's. Ich habe da noch Python-IDEs, aber es ist ziemlich langweilig. Ich habe mich sehr geärgert.
Ja, dann gehen wir dabei raus.
Du kannst es zu einem Monolog ausatmen lassen.
Ja, Monolog. Ja. Ich habe dieses MacBook Pro. Ne? Ne? Und habe da jetzt ganz, ganz lustige Sachen installiert und kompiliert und keine Ahnung was. Also jeder, der mit Audio-Verarbeitung beziehungsweise Audio-Analyse was irgendwie tun will, dem lege ich wirklich schwer ans Herz. Essentia ist eine C++, also C++ Library, Framework, was auch immer. Das Ding kann man auch kompilieren mit Python-Bindings, das heißt, das Ganze kann man dann über Python ansprechen. Andere Library ist Librosa, das ist auch in Python geschrieben. Super toll. Also es ist wirklich.
Und wie OpenSmile, oder wie hat das geheißen?
Ah, OpenSmile gibt es auch ja. Noch. Mittlerweile finde ich das ziemlich mühsam.
Kannst du kurz umreißen, was diese Libraries anbieten?
Die bieten alles Mögliche an. Also es geht darum, irgendwie Audio Feature Extraction nennt sich sowas. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe ein Audio-File. Bei OpenSmile ist wirklich nett, du kannst das on the fly machen. Das heißt, du hast irgendwie einen Livestream, sage ich jetzt mal, der halt über die Audiokarte, was auch immer, ausgegeben wird, den kannst du live analysieren. Ne? Und dann bekomme ich halt, also Waveform ist jetzt das Einfachste, weil da ist nicht viel dahinter. Die anderen Geschichten sind halt Spektrogramm oder Sonogramm, je nachdem, wie man es nennen will, beziehungsweise Chroma, das heißt, du bekommst dann raus, okay, in welcher Tonart ist das zum Beispiel? Oder Beat Detection, das heißt, alles okay?
Pfeifen. Irgendwo. Hohes.
Egal.
Ja, egal.
Podcast Tinnitus.
Das sogenannte.
Also ich höre nichts.
Ich höre nichts mehr.
Ja.
Geh zum Arzt.
Bin der.
Ja, und sonstige Geschichten. Also man kann zum Beispiel Signature erstellen, was Shazam zum Beispiel macht. Mhm. Ja. Was habe ich noch irgendwie? Ja, Beat Detection und keine Ahnung was. Tempo zum Beispiel. Aufgrund der Beat Detection der Beats, kannst du ausrechnen, weiß nicht, 100 Beats pro Minute oder was auch immer.
Man muss schon sagen, dass Shazam funktioniert wirklich verdammt gut.
Ja, das ist momentan.
Das ist erschreckend.
Also das ist echt schlimm. Ich habe letztens also in einem Auto fahrend mit offenen Fenstern zwei Leute vorne, die sich streiten, was das denn für ein Lied ist. Und ich bin hinten gesessen und 10 Sekunden irgendwie in die Luft halten.
Das hat gesagt, ihr habt beide nicht recht.
Ja, es waren nämlich die Pet Shop Boys. Und
was die vorne im Auto gesessen sind. Ja,
genau. Aber es war echt, also wirklich, dass das funktioniert hat, das war unglaublich. Also das waren nicht einmal 10 Sekunden.
Ja, aber da gibt es auch diesen Mythos, ich weiß nicht, ob es weiß oder nicht, dass sie einfach Leute anheuern, die sich halt in irgendwelche absurden Club stellen und quasi taggen, einfach die Sachen aufnehmen, um sie dann in die Shazam-Bibliothek aufzunehmen. Ja.
Also wirklich Sachen, die einfach die Shazam noch nicht kennt?
Die noch nicht kennt, ja. Dafür werden Leute angeheuert, die auch in irgendwelchen Clubs herumrennen.
Ja, genauso wie Google Street View herumfährt.
Genau, genau das gleiche Prinzip. Okay. Ja. Also einfach, da wird alles getaggt, was man nur taggen kann, damit man alles erkennen kann.
Also ich muss sagen, ich verwende das wirklich sehr oft, das Shazam mittlerweile, und das ist wirklich, wirklich arg. Ich habe oft den Fall, dass ich Lizenzmusiken habe in irgendwelchen Produktionen, also Klassikaufnahmen zum Beispiel. Mhm. In irgendeinem Rohschnitt kommt eine Einspielung, Hausnummer von der 9. Symphonie daher. Welches Orchester kriegt jetzt die Tantiemen? Shazam erkennt das.
Wirklich, das erkennt verschiedenste Interpretationen, sage ich jetzt mal.
Das ist die Einspielung von 1997 vom Unterkrachel-Orchester Untertupfing und dann kommt die CD. Und also das ist wirklich gut. Das müssen wir uns immer genauer anschauen, diesen Algorithmus, das ist wirklich toll.
Also OpenSmile kann zum Beispiel so eine Signature erstellen.
Ja.
Wie auch immer. Und dann habe ich mich eben mit Python-IDEs für Mac irgendwie auseinandergesetzt.
Das ist
alles ein Schaß. Ich könnte auszucken. Ja, zuerst habe ich dann einmal natürlich Eclipse und keine Ahnung was und Plugin Also das heißt irgendwie Python Dev oder so irgendwie. Mag ich auch nicht. Komodo mag ich auch nicht. WinIDE mag ich auch nicht. Emacs ist mir viel zu mühsam. Ich bin sehr unzufrieden. Also da lobe ich mir Visual Studio von Microsoft, ganz ehrlich.
Aber du hast noch keine Lösung gefunden. Also du hast jetzt nichts zum Empfehlen.
Nein, oder so. Nein, nicht wirklich.
Nicht für Mac.
Visual Studio gibt es nicht für Mac.
Nein, ja.
Das ist ja urlustig.
Ja, na, leider.
Ja, vielleicht kommt es ja noch.
Ja, du, wenn es Office für Mac gibt, man.
Eben,
ja.
Es gibt wahrscheinlich ein bisschen.
Da könnt ihr jetzt eine Stunde lang über das neue iWorks-Paket reden. Aber
das iWorks, gibt es das überhaupt noch?
Ja, sicher.
Sicher. Okay.
Furchtbar. Also die neue Version ist eine Katastrophe.
Keine Ahnung.
Also wie man eine GUI so hingehend verändern kann, dass man das, was man früher mit einem Klick geschafft hat, jetzt mittlerweile mit 7 Klicks machen muss, ist wirklich unfassbar.
Ja, gut. Also ich
lerne bei Microsoft. Chrome, ja.
Also nein,
also das ganz neue ehrlich, Numbers ist und
also ich bin ja sowieso, also User-Interface-mäßig ist macOS 10 ja, für mich eine Katastrophe.
Ja, ist es auch.
Ja, aber da ist auch Gewöhnung dahinter. Also.
Ja, ich will aber trotz, die sparen an OK-Buttons und an Cancel-Buttons, dass nur so einer Sock raust.
Wenn ich irgendwo was. Was meinst du, zu wenig oder zu viel?
Zu wenig, sie Wieso? Sparen.
Wieso?
Du änderst irgendwas und es ist einfach schon geändert. Und das passiert uroft.
Ja.
Und das macht mich krank.
Das, was mich viel mehr fertig macht.
Bist du dir vielleicht so unsicher in dem, was du tust, dass ich das OS
dann... Nein, aber dann mache ich das, dann denke ich nochmal drüber nach und denke mal, Scheiße. Und dann muss ich das, was vorher drinnen gestanden ist, nochmal eintippen.
Für mich ist das Schlimmste, dass du den Finder einfach nicht gescheit sortieren kannst.
Wieso?
Ja, na, das ist sowieso... Also Finder ist sowieso das Letzte.
Kannst du nicht. Das zeige ich dir gerne in der Praxis. Du kannst im Finder nicht gescheit arbeiten.
Nein, weil dann... Ich hätte gerne eine Ansicht, wo ich alle Ordner habe und drunter alle Files. Wie super Richtig. Ist das?
Wer ja, braucht das?
Ich.
Mix it.
Ich. Ja.
Und da liegt genau das Problem.
Jeder also, Windows-User braucht das. Jeder
ja,
Windows-User.
Ja, und das ist einfach,
das und das ist einfach so. Das ist ja nicht alphabetisch.
Das, ist, das stimmt ja, nicht ganz mit jeder Windows-User braucht das,
also sondern ich brauche, man muss ich bin das dafür, dass das gibt.
Man muss das einfach so betrachten, wie es ist. Also Apple betrachtet, sagen wir es mal so, eine Zielgruppenphilosophie. Ne? Hat die einfach da und die Zielgruppe ja, ist ganz einfach okay, I never had a computer, but I had an Apple.
Nein,
und dann setze ich mir ein Apple und das interessiert mir nicht. Die, also ganz, da musst du jetzt sozusagen von dir, von fast gesagt deinem hohen Ross runterspringen und einfach das... Nein, verstehst du nicht, ich sage ja deswegen fast. Ne? aber Apple ist gebaut für die Sekretärin, die 7,5 cm lange Fingernägel hat und die will nicht auf OK klicken, weil das könnte den Fingernagel zum Bruch bringen.
Ja, dann hätte ich gerne eine Preferences-Einstellung gesagt, ich hätte gerne OK und Cancel-Button.
Aber wofür
würde gerne zwischen OK?
Das ist genau der Punkt in der Politik.
Ich würde gerne zwischen OK und Cancel-Button mit den Cursor-Tasten herumspringen können. Ich meine, wo sind wir?
Das ist genau das, was ich meine. Nicht böse sein, aber Apple ist nicht dafür gedacht für
Und Escape, Entschuldigung.
Für technisch versierte Leute ist ein Apple nicht gedacht. Ganz einfach. Und du bist leider technisch versiert.
Ja, oder im Finder einen Button machen und jetzt habe ich eine Ansicht oder eine Einstellung machen. Ich habe die Ansicht, zuerst Ordner, dann Files. Ich meine, das kann nicht so schwer sein. Beides alphabetisch. Ja. Wie auch immer.
Das willst du aber nicht für den gezielten Endkunden.
Nein, dann weiß ich nicht.
Ich muss euch enttäuschen. Es gibt diese Ansicht in Mavericks mittlerweile. Und zwar, wenn du die in der Listendarstellung auf ohne Sortierung gehst, dann macht er das. Wir können das nachher anschauen.
Ordner wirklich alphabetisch macht
und ich habe das letztens gehabt und habe das sofort wieder wegtun müssen. Also ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es war es
sicher nicht.
Okay, das probieren wir dann aus.
Aber es braucht man trotzdem.
Wie auch immer. Nicht. Nein, ich mag trotzdem
mit. Deswegen also beschriften Apple-User die Ordner mit Unterstrich?
Damit sie hier oben stehen, ja, super. Ja.
Seit 10 Jahren schon.
Und dann haben es dann.
Und davor haben es Punkte gemacht, diese großen Runden.
Ja.
Oh Gott, ganz gefährlich, ganz gefährlich, ja.
Und dann haben sie das irgendwo Bullet, vom Windows-Rechner. Der Bullet. Dann haben sie es irgendwo hinkopiert. Ja. Und alles war im Arsch.
Gut.
Okay. Genug Mac-PC am.
Nein, 9. ich wollte nur sagen, ich mag ja Mac OS 10, alles in Ordnung. Ich sage nur Homebrew.
Ach ja.
Ist mein Hero. Ja, also du kannst jeden Schaß installieren. Es lebe das Unix-Betriebssystem. Oder
so ist es. Davon, es lebe das Unix oder Linux. Was auch immer.
Ja. Also wirklich toll. Gut. Das war's.
Das war's.
Ja.
Ja.
Wann ist die nächste Nummer?
Du willst mich jetzt herausfordern.
Ich will dich jetzt herausfordern, ja.
Wir haben einjähriges. Naja, das ist, schon reden. Wir sind jetzt fast am, wir sind fast am Höhepunkt, deswegen muss man dann aufhören. Was heißt?
Wie geht's weiter? Wir haben uns gerade warm gelaufen. Was kommt als nächstes?
Als nächstes
eine einjährige Beta.
Also,
das jetzt einmal. Nein, zuerst ein Best-of.
Best-of. Stimmt, Thomas, kannst du irgendwas zusammenschneiden aus, aus 20 Stunden IT-Keller?
Das war in 10 Minuten.
Das kriegst du hin, nimmst halt ein langes Mischpult.
Ja, genau, ja.
Wo ist da noch 3-4 Mitarbeiter?
Schaut,
wo jeder eine Folge hat.
Die Idee ist oder die Änderung, die sich jetzt irgendwie. Keine Ahnung, was wirklich funktioniert. Der Plan ist, Themen-Episoden zu machen. Mhm. Und diese, und ich sage jetzt wieder Laber-Episoden, nicht abwertend gemeint, habe ich eh schon geschrieben per E-Mail.
Kaffeehaus-Episoden.
Kaffeehaus-Episoden.
Ja. Stammtisch-Episoden.
Zurückzuschrauben, das heißt nur hin und wieder, wenn es gerade irgendwie wirklich was gibt, wo man sich drüber lustig machen kann oder soll oder wie auch immer. Keine Ahnung.
Oder muss.
Die dann halt einzuwerfen, aber es wird jetzt keine monatliche Sendung mehr geben. Das wird's. Ja, so ist es halt.
Dann. Ja, wenn uns gute Specials einfallen, dann wird das ja.
Ja, und vielleicht kommt es dann, es kann auch passieren, dass Episoden
wöchentlich sind.
Ja. Keine Ahnung. Ja, oder halt, ja. Mal schauen. Ja.
Es gibt schon Ideen.
Es gibt schon zwei, drei Themen, worüber gesprochen werden soll oder wird oder wie auch immer. Ja, das ist der Plan.
Das Wichtigste ist, es wird immer gratis sein. Oder? Habe ich jetzt irgendwas falsch gesagt?
Naja, die Leute sollen schon spenden. So
ist es. Ja, spenden
ist, ach so, ist gratis. Ist, ne?
Ja. Spenden kostet.
Ja.
Aber jetzt, natürlich. Es bleibt immer gratis, dafür führen wir jetzt die Pflichtspende. Nein,
ja. Sind wir steuerlich absetzbar?
Na, ihr nicht.
Ist Flatter steuerlich absetzbar?
Wie kann ich das in meine Einnahmenausgabenrechnung hineinnehmen?
Welcher Seite? Das Spenden oder das Einnehmen?
Nein, das Spenden.
Das Spenden in Österreich ist ganz einfach. Da gibt es ein Spendengütesiegel, das wird vom Finanzamt verteilt und damit kannst du absetzen.
Flatter, aber nicht. Flatter auch?
Ich wage es zu bezweifeln.
Ich glaube nicht.
Gut, da tun sich gerade Betrugsszenarien auf.
Wobei, die Sache, die ist.
Kannst du mal die Summe flattern?
Wahrscheinlich kannst du das.
Ist abhängig. Naja, braucht keine Rechnung.
Da hast du keinen.
Da muss ich noch was dazu sagen: Das Finanzamt betrachtet nicht den Dienst, den du benutzt, als das mit Gütesiegel zu verarbeiten,
sondern den Empfänger.
Ja. Und wenn du jetzt sozusagen per Flatter jetzt an Nachbar in Not spendest, wird wahrscheinlich das absetzbar sein.
Wir sind jetzt nicht gerade eine Sozialeinrichtung.
Noch nicht.
Noch. Das wird uns willkommen beim IT-Kindergarten.
Sozialprojekt IT-Keller.
Nein, wie auch immer, das ist momentan der Plan. Ob das wirklich so wird, man wird sehen.
Nein, ja.
Ja, aber das ist eine gute Idee,
Specials. Wir werden also auf jeden Fall die Specials rechtzeitig, weil es ja nicht mehr monatlich zum gewohnten Fixtermin ist, ja, rechtzeitig groß ankündigen.
Ja, ja. Und das Kürzel wird nicht ITK sein, sondern ITKS. Mhm. Ja, also für Spezial.
Super.
Aber es wird trotzdem fortlaufend nummeriert. Also wir fangen jetzt nicht bei 01 an, also 001 sondern, an. Sondern
also ITKS 13.
13.
Wird 013 die erste.
Wird wahrscheinlich die erste werden. Mhm. Ja. Gut.
Wunderbar.
Das heißt, ich spiele das Auto. Seid ihr alle einverstanden?
Ja, wenn wir
nicht. Was wird denn das?
Na, das Outro ist das Outro.
Nein, schon klar.
Und danach spiele ich eine nette Nummer.
Willst nicht verraten?
Nein, ich schreibe es dann eh in die, ich meine, Shownotes haben wir eh nicht, aber halt in die kurze Beschreibung, die ich da immer so zusammenbastel.
Okay. Kein Teaser.
Ja, wie jetzt das denn? Nein, kein Teaser. Kein Teaser.
Aber du könntest es schon teasen. Verrat nicht, was für eine Nummer, aber nee, du weißt schon.
Ja, nein, egal. Egal.
Schick mit Noten.
Pro Haske zu sagen pflegt, gute Nacht.
Genau.
Eine gute Nacht.
Pflegt noch gute Nacht. Zu sagen. So, wo sind wir denn? Da sind wir.
Im Köller.
Im Köller.